Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Mensch, schon wieder eine Woche rum. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Tino Meyer in der Runde ist. Tino, wir sagen jetzt einfach guten Abend, oder?
Jens, wir müssen guten Abend sagen. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass wir es heute noch geschafft haben. Von wegen Länderspielpause. Das war ja heute ein dynamischer Dienstag, wie er mitten in der Saison gar nicht besser sein oder ereignisreicher sein könnte. Und von wegen Transferschluss, Länderspielpause, jetzt wird es entspannt. Ganz im Gegenteil.
Du hattest ein entspanntes Wochenende, wie ich vernommen habe. Was kann ich berichten? Was habe ich erfahren von deinem Wochenende? Du warst mit deiner Tochter beim Handball. Deine Tochter spielt wohl Handball. Da fragte ich mich, bist du so ein engagierter Vater, der dann mit den Schiedsrichtern diskutiert, der auch mal den Trainer belegt, den der eigenen und der gegnerischen Mannschaft? Und was ich auch mitbekommen habe, im Autoradio lief Bauch, Beine, Po von Shirin David in Dauerschleife.
Das stimmt und das stimmt. Ich kann erstmal beides bejahen. Also, dass meine Tochter Handball spielt, dass wir beim Spiel waren. Der MSV Dresden, wo meine Tochter im Tor steht, C-Jugend, hat beim HC Rödertal 27-17 gewonnen. Das, glaube ich, kann man an der Stelle einfach mal sagen. Und ja, auf der Fahrt hin und auch zurück, meine Tochter wird jetzt mit den Augen leiern, wenn sie Dynamo-Podcast hört. Ihr Bruder wird sich umso mehr freuen, wenn ich das erzähle. Haben wir natürlich Shirin David Bauch, Beine, Po gehört. Aber auf mein Intervenieren hin. Also sie hat das nicht sich gewünscht. Ich habe gesagt, lass uns das mal hören, weil ich den Song gerade überall irgendwie zugespielt kriege.
Das ist der Sommerhit des Jahres 2024.
Das habe ich dann auch gelernt.
Ich habe ihn aber auch nicht in meiner Playlist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, den höre ich ständig.
Und bevor ich dir erzähle, was ich für ein engagierter oder nicht engagierter Vater bin, würde mich aber interessieren, ob du den Sommerhit des Jahres bei deinem Wochenendausflug gehört hast.
Nee, definitiv lief der nicht. Ich habe nach den Delfinen in der Bauchtasche gesucht und war damit gut bedient und habe noch andere Dinge gemacht. Ich hatte ja gesagt, ich war im Trainingslager auf Mallorca. Ich nenne es so ein bisschen das Biertrainingslager.
Hast du eher an der Grundlagenverträgnis oder eher an der Spritzigkeit gearbeitet?
Nee, eher Grundlage. Ja? Grundlage und das funktionierte noch. Und wir haben aber auch einen Ruhetag eingelegt. Also von daher alles gut.
Ja, das ist ja trainingsmethodisch auch sehr wirkungsvoll. Wenn man einen Reiz gesetzt hat, muss der Körper den erst verarbeiten. Darf ich mal dir als Sportwissenschaftler an der Stelle ein Lob zollen, sozusagen. Nun weiß ich aber nicht.
Ich darf dir aber auch sagen, ich habe Sport getrieben. Also von daher ganz unspruchlos.
Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, ich frage danach, kannst du bitte eine Einheit etwas konkreter benennen? Eine Einheit.
Strandlauf. Also richtig 5 Kilometer Strandlauf.
Im Sand richtig?
Ich bin
an der Promenade. Sand finde ich. Dann sag bitte an der Promenade mit Blick auf den Strand.
Mann, an der Strandpromenade lang.
So. Von Ballermann 1 bis 15, hoch und runter.
Nee, von Ballermann 7 bis Ballermann 15 tatsächlich. Okay. Oder 6, das sind so 2,5 Kilometer und ich habe 5 Kilometer absolviert.
Das ist sehr ordentlich.
So, was bist du für ein Vater?
Ich bin ein Vater, der auf der Bank saß da, also auf der Tribüne und still zugehört hat, weil ich mich für Handball sehr interessiere, aber mir jetzt nie anmaßen würde, irgendwie, Mädels, ihr müsst kreuzen oder irgendwie sowas. Das würde ich mir nie anmaßen, habe aber aufmerksam zugehört, was um mich rumgesprochen wurde. Die waren nie so begeistert. Ganz schwaches Niveau von beiden Mannschaften. So viele Fehler. Okay. Die müssen doch mal Bälle fangen können. So ging das und das habe ich mir so angehört und dachte mir,
macht's erstmal besser.
Ich glaube, das war in der da sprach. Ich hatte so das Gefühl, der ist Selbsttrainer. Ich habe mich dann nie umgedreht, weil ich war froh, dass ich in Ruhe zugucken konnte und finde aber generell, ich glaube, ich habe da mal ein Schild gesehen, ich glaube sogar in Heinsberg. Da steht das am Stadiontor dran. Das ist hier nicht die WM, so als Empfehlung an die Eltern, dass sie da ihre Kinder nicht ständig, jedes Elternteil nur sein Kind supportet und damit natürlich auch im Trainer permanent über den Mund fährt. Und natürlich man die Kinder auch ganz kirre macht, weil auf wen sollen sie denn nur hören?
Ganz schwieriges Thema.
Genau, ne? Das war mein Wochenende und also erlebnisreich, also der Ausflug ins Rödertal, der war Sonntagvormittag, da ging es mir gesundheitlich schon wieder etwas besser, weil wie vielleicht noch zu hören ist, lag ich vor allen Dingen am Wochenende hernieder.
Da waren mit sportlichen Aktivitäten nichts.
Werbung.
Aber da sind wir bei unserem Exklusivpartner bei Radeberger Pilsner. Da geht die Aktion Gemeinsam Wandern für unsere Heimat in die Schlussphase. Bis Ende September wird noch gesammelt für die Bergwachtstation Raten. Die wird mit den gesammelten Geldern saniert. Das Ganze geht über die Outdoor Active App. Und die Bergwachtstation Raten gibt es seit 1912, ist damit die älteste Bergwachtunterkunft in Sachsen. Und da sind wir mittendrin im Dienstag in der Länderspielpause, der sich zu einem echten Dienstag mit zahlreichen Highlights entwickelt hat.
Genau, wir müssen versuchen, chronologisch aufzuarbeiten, ist vielleicht am besten. Wobei, ich kann dir jetzt 3-4 Stunden danach gar nicht mehr sagen, was zuerst war.
15.30 Uhr gab es eine Pressekonferenz bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden und 15.30 Uhr parallel wurde gelost. Dritte Runde Sachsenpokal, ich habe Letzteres mitgenommen. Du kannst mir erzählen, was bei der Nachhaltigkeitspressekonferenz von Dynamo Dresden rausgekommen ist. Am Wochenende gibt es ja wohl auch den Nachhaltigkeitsspieltag in Liga 3.
Genau, und da muss ich aber fairerweise sagen, dass ich im Büro im Livestream auch die Drittrunden Auslosung verfolgt habe, aber dann natürlich die Pressemitteilung gelesen habe, die der Verein danach rumgeschickt hat, also zur Nachhaltigkeits-PK. Die hat meine Kollegin Michaela Witter besucht. Die hat mir dann auch erzählt, dass Dynamo jetzt ein Solardach hat, also Solarflächen auf dem Dach hat. Das ist ein Punkt, der heute vorgestellt wurde. Da wird der ein oder andere Fan sagen, weiß ich schon längst, habe ich schon gesehen. Ja, wer zuletzt immer mal beim Tag der offenen Tür, also beim Trainings Kiepitz-Tag dabei war, dem wird das aufgefallen sein, der Kran. Vorgestellt wurde außerdem oder angekündigt, dass jetzt auch bei Heimspielen ein Nachhaltigkeitskonzept gefahren wird, was das Thema Becher und Teller angeht. Man kennt das ja von Konzerten, ne, dass man dann seinen Plastebecher auch wieder zurückgeben kann, Mehrweg. Vielleicht kann man ja daraus noch ein Geschäftsmodell generieren, indem man vielleicht alle Profis auf so einem Becher abdruckt und dann nimmt sich sicherlich der eine oder andere den Becher mit nach Hause und zahlt den Becherpfand auch gern. Ja, jetzt meine Idee fast, aber ich denke, da sind sie bei Dynamo schon selber drauf gekommen. Da braucht's mich jetzt nicht. Und ansonsten geht's auch darum, das hat dann Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jeniken gesagt, dass Dynamo sich jetzt zukünftig gerne mit dran beteiligen möchte, wenn es darum geht, Bäume in Dresden zu pflanzen. Also da wiederum nicht die Spieler, dass die dann Bäume pflanzen, sondern dass der Verein sich wahrscheinlich finanziell beteiligt. Das ist dann wiederum eine andere Aktion. Was jetzt aber Tatsache nicht unwichtig ist, Dresden ist ja schon sehr grün, aber jeder Baum mehr hilft, glaube ich, auch die Luftqualität zu verbessern.
Bäume sind super. So, dann war ja 15.30 Uhr auch die Auslosung im Sachsenpokal.
Jetzt bist du am Zug, genau. Die hast du ja auch gesehen.
Ja, die habe ich gesehen. Dynamo Dresden war, naja, relativ zügig am Start. Und war klar, dass sie ein Auswärtsspiel bekommen, weil zuvor war der Drittliga-Konkurrent aus dem Schacht schon gezogen worden. Mhm. Und es ist der Chemnitzer FC geworden. Ich würde mal sagen, ein kniffliges Los. Und ich habe mir dann böserweise gedacht, Mensch, die Losfee ist doch so ein Tischtennisspieler, wäre mal lieber Tischtennis spielen gegangen, als zu losen.
Du meinst den Rainer Spänkuch, seines Zeichens Tischtennis-Uldi aus Leipzig.
Und der älteste EM-Volontär, der da mitgeholfen hat, richtig?
Das ist alles richtig. Also der Rainer, der war sehr zufrieden, weil der Rainer hat ja einen Nachbarn in Leipzig und der hat ihm gesagt, ich bin Chemie-Fan, für Chemie bitte ein ordentliches Los. Das hat er, glaube ich, erfüllt, ja, weil Chemie Leipzig spielt ja bei der SG Weixdorf. Ich glaube, das ist Tatsache eine lösbare Aufgabe. Und dann hat er sich gefreut auf ein Spiel und das ist das, genau, auf Dynamos Spiel in Chemnitz. Wenn du es als knifflig bezeichnest, ich sag's, sag mal, undankbares Los. Und fühlte mich sofort an den DFB-Pokal erinnert, weil auf den ersten Blick denkst du, okay, Chemnitz zwar Regionalligist, aber gerade in der Krise, gerade Trainer gewechselt, das ist vielleicht zu machen. Andererseits dauert es noch ein bisschen und wenn der Trainer jetzt gewechselt ist, ist ja so eine Krise manchmal auch schnell vorbei. Es erinnerte mich ein bisschen an das Darmstadt-Los im DFB-Pokal von Dynamo.
Nee, ich habe sofort an den Sommer gedacht, an dieses Testspiel, was so ein bisschen in die Hose ging.
Schlechte Leistung, ne? 0-1, habe ich heute nochmal nachgeguckt, 20. Juli, glaube ich. Dann habe ich noch gedacht an Chris Löwe und Henry Buschmann und an Christoph Antal.
Aber ich glaube nicht, dass die alle so happy sind. Nee, also, happy, dass die jetzt alle gesagt haben,
ich glaube, happy ist gar keiner.
Rainer, das hast du super gelost. Also.
Nee, happy ist von den allen genannten, glaube ich, wirklich keiner. Wobei Chris Löwe hat wohl in einem Statement gesagt, ja, schwieriges Los, müssen wir jetzt annehmen. Die gute Nachricht, es ist ein Heimspiel gegen Dynamo, es kommt Geld in die Kasse.
Ja, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, hätte es uns gut getan, auch das Spiel dann irgendwie später zu bekommen. Weil in der dritten Runde so einen Gegner jetzt zu haben, das hätte jetzt nicht zwingend sein müssen. Dresden will aufsteigen in der dritten Liga. Wir haben aktuell so ein paar Probleme, deswegen sind die logischerweise der Favorit an dem Wochenende. Nichtsdestotrotz wird es ein gutes Spiel. Wir haben wahrscheinlich ein volles Stadion. Und das sind ja logischerweise die positiven Aspekte da dran. Und dann gucken wir mal, was dann hier möglich ist.
Und dann, ein bisschen später, hast du mich ja informiert, als ich mich um Sachsenpokal und so gekümmert habe, dass der Claudio Kammerknecht in Action ist und Claudio in der Verlängerung gespielt hat. beim großen Kampf zwischen Kambodscha und Sri Lanka. Hinspiel war 0-0 ausgegangen.
Genau.
Und das Rückspiel ging in die Verlängerung.
Das Rückspiel ging in die Verlängerung. Es stand dann 2-1 für die Gastgeber aus Kambodscha. Es lief dann die Nachspielzeit. Ein Flankenball kam in den Strafraum. Der Spieler mit der Nummer 15, da steht dann drüber aber nicht Kammerknecht, sondern Claudio, köpfte an die Latte. Der Ball sprang zurück. Claudio setzte nach und netzte ein. Jubelte dann, stand 2-2 und rettete sein Team damit ins Elfmeterschießen, was Sri Lanka sicher mit 4-2 entschieden hat. Claudio Kammerknecht hat aber nicht mehr verwandelt. Ich weiß nicht, ob er der fünfte Schütze gewesen wäre. Ich glaube, er hätte auch getroffen, weil wir wissen, Claudio Kammerknecht kann alles. Und das war aber nicht mehr nötig. Sri Lanka hatte gewonnen und hat jetzt sozusagen sich in der Vorqualifikation für den Asien Cup 2027 erstmal durchgesetzt.
Und jetzt sind sie in der echten Qualifikation.
Das ist krass, oder? Was es alles gibt. Sri Lanka, glaube ich, Weltranglistenplatz 205. Habe ich in dem Zuge auch gelernt. Weißt du, eine deutsche Mannschaft hat auch schon mal gegen Sri Lanka gespielt. Der einzige Vergleich gegen eine deutsche Auswahl liegt lange zurück. 1964 gewann die DDR in der Hauptstadt Colombo mit 12-1.
Echt? Da war ich noch nie auf der Welt. Nee,
ich auch noch nicht.
Wir haben über Claudio Kammerknecht, über das Pokallos und auch schon über das nächste Drittligaspiel gesprochen. Und zwar zunächst mit Niklas Hauptmann. Hast du mitbekommen, Claudio Kammerknecht, Torschütze, 120. Minute, hat damit Sri Lanka ins Elfmeterschießen gebracht und dort sind sie dann weitergekommen. Sie haben die Qualifikation für die Asienmeisterschaft erreicht. Was muss der Junge ausgeben?
Ja, jetzt einiges. Nee, freuen wir uns sehr. Wir haben das Spiel auch wieder in der Kabine laufen lassen, so wie das Hinspiel auch schon. Freuen wir uns aber sehr für den Claudio. Klar, hat jetzt noch einen weiten Rückweg vor sich, aber den kann er jetzt mit einer guten Laune wenigstens bestreiten.
Losglück habt ihr jetzt nicht unbedingt gehabt im Sachsenpokal, oder? Knifflige Aufgabe beim Chemnitzer FC.
Ja, also klar, gute Mannschaft. Wahrscheinlich hätte man einen unterklassigeren Gegner kriegen können, aber das ist uns eigentlich relativ egal, weil auch dieses Jahr wollen wir mal wieder ganz weit kommen im Pokal. Und jetzt, klar, haben wir halt mal einen schweren Gegner direkt zu Beginn. Und klar, ich meine, die Marschroute ist klar, dass wir da weiterkommen wollen.
Tat's gut, mal durchzuschnaufen jetzt, Wochenende?
Ja, schon. Also es ist ja noch relativ früh in der Saison. Trotzdem ist es für den Kopf einfach mal gut, dass du vielleicht auch ein, zwei Tage mal nicht nur an Fußball denkst. Und dann merkst du auch, dass du dich dann wieder freust, wenn du wieder hier bist nach den paar Tagen. Und jetzt geht's mit voller Power auf Samstag.
1860 München ist dort die Aufgabe. Ich würde mal sagen, immer noch ein angeschlagener Boxer, aber ein Boxer, der die letzte Runde gewonnen hat.
Ja, beschreibst du ganz schön. Grünwalder Straße, weiß nicht, ob wir da so viele einfache Spiele hatten. Das sind immer komplizierte Spiele. Das heißt, das ist in der dritten Liga einfach nicht zu sagen. Jetzt ist der gut drauf, der oder nicht gut drauf. Von daher ist uns bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird. Und da hat die Tabelle jetzt erstmal nicht viel Aussagekraft.
Der Niklas hat sich natürlich gefreut. Sie haben es alle auch mitverfolgt, die Taten von Claudio Kammerknecht. Ich denke, der wird auch was springen lassen. Wahrscheinlich einen Kasten Wasser mit Sprudel. So wie ich Claudio Kammerknecht kenne.
Ich denke auch. Und wer will, kriegt eine Fanta.
Und jetzt mal 1860 noch am Wochenende. Das wird, naja, eine interessante Aufgabe, weil 1860, ja, so langsam versucht natürlich aus dieser Anfangskrise rauszukommen. Die Stimmung bei den Münchner Löwen ist jetzt nicht die allerbeste, trotz des Sieges gegen Ingolstadt. Das hat mir mein Löwenspezi aus meiner Redaktion, Janis Müller, verraten. Hören wir mal rein, was der uns zu 1860 gesagt hat.
Ja, servus Jens. Zuletzt gab es ja den knappen Sieg im Bayern-Derby gegen Ingolstadt. Mit 2-1 gewann man da. Doch Aufbruchstimmung nach dem verkorksten Ligastart mit 3 Niederlagen? Ja, ich würde sagen eher nicht. Es humort weiter bei den Löwen. Vor allem nach wie vor im Vorstand. Zuletzt musste ja Geschäftsführer Oliver Müller gehen. Den Grund wollten die 60er da nicht nennen. Laut Medienberichten ist aber neben privaten Gründen auch die Unterfinanzierung vereinsintern in Kritik geraten. Und so geht's derzeit Schlag auf Schlag. Auch weil Chefcoach Argyrios Giannikis mit seinen Ideen noch nicht so richtig überzeugen konnte. Allen voran der Torwartwechsel sorgt bei Fans weiter für Unmut. Marco Hiller, beinahe die ewige Nummer 1 bei den Löwen, wurde durch René Vollert im Tor ersetzt und aktuell noch nicht so richtig von den Fans angenommen. Was auch auffiel, die Abwehr, die steht in weiten Teilen gut, aber spätestens am Mittelfeld ist dann Schluss und man wird ideenlos. Auch weil die Offensive noch nicht so richtig zündet, obwohl man mit Patrick Hopsch einen Torgaranten von Unterharing geholt hat. Neuen Schwung soll jetzt noch Stürmer Soitiro Suzuki bringen. Von dem Schalker Talent erhofft man sich nochmal frische Ideen auf dem Platz. Fakt ist, das Spiel gegen Dresden, das wird richtungsweisend für 1860. Nicht nur für die Mannschaft und Chefcoach Giannikis, dessen Stuhl sicher schon wackelt, sondern auch für die Ausrichtung im Verein. Es rumort weiter bei den Löwen. Aber das ist man ja als leidgetragener 60-Anhänger leider schon gewohnt.
Tino, wie siehst denn du 1860 München?
Knifflig. Ist wirklich, also schwierig bis knifflig. Kann ich, also,
undankbar knifflig.
Ja, also was? Ja, ich meine, Phrasentopf auf, es gibt keine leichten Gegner in der dritten Liga, das ist ja erstmal Fakt. Aber 1860 ist echt, finde ich, auch in der jetzigen Phase wieder undankbar und man könnte, um die Wortspielereien fortzusetzen, sagen, ein angeschlagener Löwe ist, glaube ich, immer der gefährlichste.
Ein hungriger Löwe.
Oder ein hungriger,
ein hungriger, ja. Löwe ist ganz undankbar. Ja. Wir hören mal rein, was der Kollege Vinko Schapina zu Kammerknecht, Chemnitz und den Löwen sagt.
Mitarbeiter der Woche bislang, Claudio Kammerknecht.
Auf jeden Fall. Ich habe es gerade gehört. Wir schauen die Spiele auch immer so ein bisschen in der Kabine, machen es ein bisschen an und versuchen ihn da kräftig zu unterstützen.
Scheint geholfen zu haben. Also er hat es geschafft mit seiner Mannschaft übers Elfmeterschießen und ist damit weiter dabei in der Qualifikation für die Asian Games.
Ja, wir freuen uns sehr für ihn. Ist nicht allzu üblich, dass man aus der dritten Liga irgendwie bei der Nationalmannschaft tätig ist. Deswegen glaube ich, ist es für ihn schön und für uns natürlich auch. Wir freuen uns für ihn mit und alles gut gelaufen.
Wie hast du das Pokallos für den Sachsenpokal aufgenommen? Chemnitz wird's. Könnt ihr die Rechnung aus der Saisonvorbereitung begleichen?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir darauf achten. Es ist klar, dass man im Pokal nur vorankommen kann und erfolgreich sein kann, wenn man jedes Spiel gewinnt. Dementsprechend versuchen wir auch gegen Chemnitz zu gewinnen und sind ambitioniert. Aber es ist natürlich auch klar, dass ein starker Gegner, bei dem wir auch fokussiert reingehen werden, auf jeden Fall.
Jetzt Samstag, 18:60. Wie schätzt du die Aufgabe bei den Münchner Löwen ein, die so eher durchwachsen in die Saison gestartet sind, aber eben zuletzt gegen Ingolstadt erfolgreich waren?
Punkt 1, sie waren zuletzt erfolgreich. Ja. Punkt 2 ist, dass sie wirklich einen guten Kader haben, meiner Meinung nach. Demnach darf man jetzt auch nicht zu viel auf die ersten Ergebnisse schauen. Aber es ist eigentlich relativ egal, wie gut irgendeine Mannschaft gestartet ist. Man muss in dieser Liga jeden Gegner ernst nehmen. Und das machen wir auch, bereiten uns gut vor und ja, wollen natürlich 3 Punkte mitnehmen.
Altehrwürdiges Stadion an der Grünwalder Straße, auch immer eine heiße Kulisse. Für den einen oder anderen sagt auch unbequem zu spielen.
Ja, ist unbequem, gute Fans. Ich glaube aber, dass sehr viel auch davon gelb sein wird bei unseren Fans, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir wollen auf jeden Fall unsere Fans mitnehmen, alles geben und dann glauben wir auch, dass es erfolgreich zu Ende gehen kann, das Spiel.
Wie hast du die Pause jetzt mal genutzt, die Tage, wo mal frei war?
Ja, Familie, Freunde. Wir haben einen sehr guten Freund, der bei Bielefeld spielt. Kapitän Mike Kobos haben wir überrascht zu seinem 30. Geburtstag. Der hat sich extrem gefreut, hat mit keinem gerechnet. Dementsprechend war ein schönes Wochenende. Ich glaube, dass es jedem einfach mal gut tut, auch in intensiven Wochen oder im Ligaverlauf einfach mal 2 Tage abzuschalten. Ich glaube, das schadet keinem.
Wie viele wart ihr dann insgesamt, wenn er mit keinem gerechnet hat? Wie viele tauchten dann auf einmal auf zu dieser Überraschungsparty?
Insgesamt waren wir, glaube ich, 12 und dann sind noch 4 Spieler aus seiner aktuellen Mannschaft sind noch dazugekommen, aber die hatten noch ein Pokalspiel und gerade so in der 95. Minute des Siegtreffer ist er gelungen und dann kamen sie da an und dann war er natürlich extrem glücklich, ja.
Das war aber jetzt quasi die Vorrede, oder?
Ja, das war die Vorrede, weil wir haben ja das eine Stichwort, zu dem du mich immer ansprichst, heute noch gar nicht genannt. Und das aus gutem Grund.
Ja, richtig. Weil wir dir ja so eine kleine Freude gemacht haben.
Du, hören wir mal rein. Du hast mir eine Freude gemacht.
Werbung. Mit deiner Outdoor-Leidenschaft etwas Gutes tun? Das geht ganz einfach. Gemeinsam für unsere Heimat. Mit Radio Dresden und Radeberger. Wanderschuhe geschnürt oder Fahrrad rausgeholt. Und los geht's. Für jeden Kilometer, den du bis Ende September in ganz Sachsen zu Fuß oder im Sattel zurücklegst, spendet Radeberger 50 Cent für die Sanierung der Bergwachtstation in Rathen. Und damit für unsere Heimat, die Sächsische Schweiz. Deine Kilometer zählen. Melde dich kostenlos bei Outdoor Active an und zeichne die Kilometer mit der App auf. Alle Infos und der aktuelle Spendenstand jetzt auf radeberger.de.
Weiter mit der Folge.
So. Und das ist dann heute in der Sternstunde für den Kollegen Tino Meyer. Der freut sich ganz besonders drauf. Der Sandhausen-Ultra kommt heute endlich mal zur Geltung so richtig. Zwei Jungs, die es mit dem SV Sandhausen halten, heute bei uns in der Runde. Natürlich Tino Meyer. Und dann freuen wir uns sehr bei Schwarz-Weiß, der Hardball-Talk, auf einen, den wir hier in Dresden ganz sehr ans Herz geschlossen haben. Wir haben im Februar mit ihm gesprochen und wollen jetzt mal so ein bisschen hören, was passiert ist. Da ist eine Menge passiert. Hallo Niklas, Niklas Kreuzer ist in der Leitung.
Hallo Jens, hallo.
Freuen uns sehr, dass das klappt, Niklas. Und du machst, wie gesagt, dem Tino heute eine große Freude. Das ist ja bei euch nicht nur so, dass ihr jetzt Sandhausen euch verbindet, sondern du hast ja auch einen großen Faible für den deutschen Rekordmeister.
So ist es. Also der Tino und ich, wir haben immer mehr Gemeinsamkeiten. Das ist Wahnsinn.
Wahnsinn. Also freut
mich
total.
Ich freue mich total, Niklas, über deinen Wechsel. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, wir haben ja das Bild gesehen, mit dem dich der SV Sandhausen präsentiert hat, mit der ausgestreckten Hand. Und ich habe genau gesehen, dass du auf Jens gezeigt hast. Und um ihm zu signalisieren, ja Jens, ich bin jetzt in Sandhausen, du musst jetzt auch hier hingucken.
Sehr gut.
Verrat uns mal, wie ist es in der neuen Umgebung? So lange ist es ja noch nicht her, dass dein Wechsel bekannt gegeben wurde. Wir wollen auch ein bisschen mit dir sprechen, wie es dazu kam, dass jetzt der SV Sandhausen deine neue Anlaufstelle ist und was in der ganzen Zeit passiert ist.
Ja, ich bin natürlich sehr froh, hier zu sein. Ist natürlich auch so ein bisschen Heimat für mich, obwohl ich schon sagen muss, dass das ja durch meine Fußballkarriere natürlich auch Dresden dann so ein bisschen ja die zweite Heimat von mir geworden ist. Aber ja, meine Oma wohnt hier, meine Tante wohnt hier, Cousine, Onkel. Also das ist schon so, dass auch meine Eltern hier aufgewachsen sind in der Gegend, Heidelberg, Mannheim. Und ja, die ganze Familie ist noch hier und gerade für meine Großeltern, die sind beide 90, war das nochmal ja ein kleines Highlight, dass ich jetzt hier bin und dass man sich jetzt nicht nur ja an Weihnachten oder im Sommerurlaub sieht, sondern auch halt ja jetzt mal Dienstagabend zu einer schönen Rinderroulade von der Oma, deswegen passt es schon. Also die sind alle sehr glücklich, dass ich da bin.
Das kann ich mir vorstellen. Und dein Papa hat ja in der Nähe auch sehr erfolgreich Fußball gespielt und war dort ja erfolgreich Fußballmanager beim Karlsruher SC.
Genau, also das sind auch 30, 35 Minuten. Wir haben uns das auch schon des Öfteren gesehen in der letzten Woche. Auch morgen Abend, denke ich, werde ich mal hinfahren zum Deutschlandspiel, was wir dann gemeinsam anschauen werden. Und ja, das sind natürlich alles Sachen, die die letzten Jahre, als ich ja mehr im ostdeutschen Raum aktiv war, nicht so möglich waren. Und die Familie freut sich natürlich, dass ich jetzt ja wieder näher bei der Familie bin, ja.
Tino, ich habe den Eindruck, das ordnet so einen Wechsel auch ganz anders dann nochmal ein. Von uns, wir sagen, okay, was geht denn der jetzt zum SV Sandhausen? Aber wenn man dann so ein paar Hintergründe hört, dann denkt man sich, naja, irgendwie nachvollziehbar.
Genau das war gerade mein Gedanke und das wäre tatsächlich auch meine Frage an Niklas oder meine Erkenntnis, weil eigentlich müsste ich das nicht fragen. Natürlich haben Fußballprofis auch eine Familie, aber die Frage wäre, das ist ja dann tatsächlich auch irgendwo ein Aspekt, ne, der an der öffentlichen Betrachtung manchmal doch zu kurz kommen, ne? Dass wir Journalisten womöglich so einen Wechsel einfach nur beurteilen, okay, macht der nächsten Schritt einen Rückschritt, einen Fortschritt oder wohin auch immer, welchen Schritt auch immer, aber dass so familiäre Aspekte eine Rolle spielen, das haben wir als Öffentlichkeit oftmals gar nicht auf dem Schirm.
Ja, weil ich glaube, dass viele Leute, die mich kennen, das wahrscheinlich auch gar nicht so wissen, dass meine ganze Familie jetzt hier ist oder gerade Leute, die mich auch nicht kennen, die jetzt ja den Wechsel ein bisschen komisch erachten, aber für mich war das Wichtigste allen voran, dass es auf jeden Fall ein Verein ist, der Ambitionen hat, der die Qualität hat, auch eine wichtige Rolle im Aufstiegskampf zu spielen. Ich glaube, da habe ich einen sehr guten Verein getroffen, wo ich auch gerade die ersten Spiele, die ich leider noch von zu Hause aus sehen musste, fand, dass das eine Truppe ist, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial hat. Das kann ich jetzt nach den ersten Tagen auch nur bestätigen, nachdem es dann natürlich der SV Sandhausen war, wo ich natürlich oder mein erster Gedanke war, dass hier auch die Familie in der Nähe ist. Ich glaube, wir spielen jetzt Freitag 19 Uhr gegen Dortmund. Da glaube, habe ich jetzt 12 Karten organisieren müssen. Nur für die Familie, für Opa, Oma, Tante, Cousin, die jetzt alle wirklich mal, ja, alle zwei Wochen ins Stadion kommen können und das dann nochmal ein bisschen genießen können. Und ja, es ist schon für die jetzt nochmal so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich jetzt halt hier in der Nähe Fußball spielen kann, wo die mich dann auch wirklich vor Ort unterstützen können.
Und man muss ja sagen, Sandhausen ist nicht weit weg von Heidelberg und Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt. Also dort kann man es gut aushalten.
Auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Also die Jahre, wo ich jetzt hier war, war immer mehr so ein bisschen Familienzeit zu Hause, sich unterhalten und nach drei, vier Tagen ging es dann wieder zurück. sei es nach Dresden oder nach Halle, aber so wirklich was von Heidelberg habe ich noch nicht gesehen, aber jeder hat mir das jetzt ans Herzen gelegt, auch mal sich gerade die Altstadt in Heidelberg anzusehen, weil es wunderschön sein muss. Und jetzt, nachdem ich ein bisschen eingelebt habe, wird es auch eins der ersten Dinge sein, die ich mir vornehme, dass ich ja dort mal in die Altstadt gehe und mir das alles mal anschaue, weil wie du sagst, es soll sehr schön sein.
Du hast von deiner Familie gesprochen, aber deine eigentliche Familie oder die wichtigsten Personen, die sind noch nicht mit dabei, oder?
Nee, die werden auch erstmal nicht mitkommen, weil es ist erstmal ein Vertrag, der sich über ein Jahr zieht. Mhm. Und da wäre es, glaube ich, unverantwortungsvoll, wenn ich es sagen würde, ich nehme jetzt gerade meine Kleine aus dem Kindergarten und aus dem gewohnten Umfeld alles drum und dran, zumal ja auch die Eltern meiner Freundin aus Leipzig kommen und vor Ort sind. Jeder von uns drei weiß, wie es im Fußball laufen kann, mhm, wenn der Worst Case eintritt nächsten Sommer und das hier nicht weitergehen sollte und ich alles ja hierher verlagert habe, die würden wir dann, glaube ich, einen Vogel zeigen. Deswegen haben wir es erstmal gesagt, dass wir es so probieren wollen, dass die Kleine, die im gewohnten Umfeld bleibt, die ich so oft es geht, dann heimkomme. Die kommen jetzt zum Beispiel auch jetzt übers verlängerte Wochenende jetzt zum Spiel, was ja auch im Kindergarten da kein Problem ist. Und deswegen werden wir das erstmal so handhaben.
Haben wir umgekehrt so bei Pipo Heiser, den du ja auch gut kennst, Niklas, dessen Familie ja jetzt noch weiter in Karlsruhe wohnt.
Ja, ja, nee, ich hatte auch nach seiner Unterschrift mal länger mit ihm telefoniert, er hat mich angerufen und da hat er auch schon gejammert, dass es ja sehr, sehr ja schlimm ist, da tagtäglich jetzt plötzlich von seinen Kindern und seiner Frau weg zu sein. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Also fehlt schon so im Alltag oder allgemein und deswegen, ja, ist das natürlich ein Punkt, der sehr, sehr schade ist, aber ja, musste diese Chance jetzt einfach ergreifen. Und da ist das jetzt erstmal ein bisschen die kleine negative Seite an dem Ganzen. Aber wie gesagt, also falls es hier dann weitergehen sollte, werden dann auch die zwei nachkommen und dann ist die komplette Familie dann hier.
Ja. Und du bist ja, also ich sag mal so, gewohnt, auch mal abseits von der Familie zu sein. Das war damals, wir erinnern uns an den Podcast im Februar, natürlich ein sehr, sehr bedauerlicher Grund, wo ihr getrennt wart. Jetzt ist es ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ein angenehmerer, weil der Papa Geld verdient und seinen Job ausübt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nächstes Mal, wenn meine Kleine mich jetzt am Donnerstag sieht, werde ich ihr nicht mit Glatze und ohne Augenbrauen entgegenkommen. Also das wird schon ja ein erfreulicher Grund sein. Und nee, die freut sich auch aufs Stadion und alles drum und dran. Und sie ist tagsüber im Kindergarten. Ich glaube, das lässt sich schon aushalten. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, die Zeit, die ja, lässt sich da schwer vergleichen. Und wir sind froh, dass es jetzt heute so ist, wie es ist, dass ich wieder die Möglichkeit habe, körperlich auf dem Level Fußball zu spielen. Und deswegen wollte ich diese Chance auch ergreifen. Und meine Freundin, ja, die hat dann auch volles Verständnis dafür und hat auch gesagt, mach das. Das ist eine Riesenchance nochmal und wie gesagt, die wollte ich dann auch wahrnehmen.
Tino, ich schlage vor, wir machen so ein bisschen die Reise seit Anfang Februar, wo wir das letzte Mal gesprochen haben. Da ist, wie gesagt, eine Menge passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Heimspiel des Halleschen FC gegen Dynamo Dresden. Eigentlich könnten wir ja sagen, Niklas Kreuzer ist schuld, dass Dynamo Dresden nicht in der zweiten Liga spielt. Wenn ich jetzt ganz böse wäre. Du erinnerst dich, ne?
Nein, ja, ich erinnere mich, ja.
War eine Menge passiert in dem Spiel. Du bist dann eingewechselt worden, hast den Freistoß getreten, den Baumi verwandelt zum Siegtor. Dann gab's noch die Grätsche mit Kion Park, ein bisschen Trash-Talk mit Heiko Scholz, ja, mit ein bisschen Abstand, mit einem halben Jahr Abstand. Wie war dieser Tag?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass dieser Trash-Talk mit dem Scholle, glaube ich, schon ein bisschen medial hochgepusht wurde, was ja dort gar nicht so stattfand. Ich bin nach dem Spiel mal mit dem Trainer von Dynamo Dresden aneinander geraten, weil ja ich da einige Aussagen danach einfach nicht so stehen lassen wollte gegenüber meiner Mannschaft damals, was in meinen Augen einfach nicht in Ordnung war. Und das wollte ich ihm dann auch so gesagt haben, aber mit dem Scholle hatte ich zu dem Zeitpunkt eher weniger Probleme, was dann, wie gesagt, da einfach irgendwie plötzlich mal aufgeploppt war. Aber ja, natürlich war das für uns damals ein sehr, sehr wichtiges Spiel, für mich persönlich auch. Ich habe eigentlich ja ein Dreivierteljahr kein Fußball gespielt, komme dann rein. Ich wusste, was das Spiel so ein bisschen für die Region bedeutet, auch was für die Mannschaft bedeutet. Es ist ein Spiel gegen den größten Verein in der Liga. Ich wusste, dass wenn wir dort gewinnen, dass es auch für die nächsten Wochen vielleicht ein bisschen Aufschwung geben kann, auch nochmal die Art und Weise, ich glaube, sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt, dreckig verteidigt. dann irgendwie am Ende das Tor gemacht. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass das gerade für die kommenden Wochen von der Leidenschaft, vom Einsatz und auch dem Glaube an die eigene Qualität nochmal einen Schub geben kann, auch fürs ganze Umfeld. Wie wir wissen, hat es leider nicht so viel gebracht. Aber ja, in dem Moment hatte ich so das Gefühl, okay, das könnte vielleicht so ein Knackpunkt in der Saison gewesen sein, dass man dieses Derby gewinnt, auch wie man es gewinnt, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Kampf, auch wenn es manchmal drüber war, wie du auch schon angesprochen hast, meine Grätsche da gegen Park, wo man im Nachhinein ja auch drüber hätte diskutieren können, dass ich den Freistoß am Ende gar nicht mehr schießen darf, indem er mich schon runterstellt. Deshalb, ja, war sehr, sehr viel drin. Deshalb hatte ich auch die Hoffnung, dass uns das nochmal so einen Push gibt für die nächsten Wochen. Aber ja, hat's leider nicht getan. Ne?
Wie hast du Dynamo Dresden damals wahrgenommen? Weil, wie gesagt, das war ja symptomatisch, auch dieses Ostduell in Halle für die Rückrunde.
Ja, also ja, ich habe Dynamo Dresden erstmal in der Hinrunde als Übermacht wahrgenommen, als Mannschaft, ja, die egal welcher Gegner, egal welcher Platz, mit einem Selbstverständnis ins Spiel geht, diese Spiele zu gewinnen. Und so kam es ja auch. Also ich bin in Dresden ja auch, wie ihr wisst, zweimal aufgestiegen, aber ich glaube zweimal war es zur Winterpause nicht so dominant wie in dem Jahr. Und deswegen haben wir ja auch immer mal wieder gesprochen. Ich habe ja mit euch auch gesprochen, dann im Februar und selbst kurz vor Ende. Also ich war immer der festen Überzeugung, dass Dynamo Dresden diesen Aufstieg schafft, weil die Truppe war gut, das Umfeld sucht seinesgleichen. Und deswegen war das für mich nie eine Frage, dass die das nicht schaffen. Aber ich habe dann auch im Spiel gegen uns gewusst und gemerkt, dass ja durch kleine Provokationen, durch ekliges Verteidigen, durch auch die Fünferkette, die wir damals gewählt haben, ja, sie sich irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen und nicht mehr so wirklich dran glauben, wie gut sie eigentlich sind. Und das Spiel war, glaube ich, so ein bisschen das Paradebeispiel für Dynamo Dresden in der Rückrunde. Natürlich waren auch viele Spiele dabei, wo sie zig hundertprozentige Chancen verballert haben und du sagen musst, wie kannst du dieses Spiel nicht gewinnen? Aber es gab halt auch Spiele wie bei uns, wo ja, man sie einfach kaputt gekämpft hat und das war, glaube ich, so ein Ding in der Rückrunde, dass man sich vielleicht schon ein bisschen drauf verlassen hat. Es wird schon irgendwie reichen, aber ja, hat's dann nicht und es war sehr, sehr schade, weil die Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial hatte, aufzusteigen. Der Verein, die Fans, ist keine Frage, aber ich glaube, das war schon eine der größten Überraschungen in der Geschichte der dritten Liga, dass diese Mannschaft das letztes Jahr nicht geschafft hat.
Wir rätseln ja immer noch, wie das passieren konnte, vor allen Dingen, wie das eine ganze Rückrunde anhalten kann. So einzelne Phasen gibt's ja immer wieder mal und dann gibt's immer so Momente, wo man aus so einer Negativstrudel auch wieder was Positives macht. Du bist selber Fußballer, hast auch, wenn du jetzt nicht bei Dynamo gespielt hast in der Rückrunde, aber du hast gegen sie gespielt und bist lange Jahre dabei. Wie geht sowas? Wie kann so ein Negativstrudel einfach nicht aufhören?
Ich habe immer gesagt, dass Dynamo Dresden ein Verein ist, der auch davon lebt, dass Jungs vor Ort sind oder Jungs dort spielen, die das Ganze kennen, die wissen, wie man mit so einer Situation umgeht. Ich glaube, Dresden hat ein sehr emotionales Umfeld, was, wenn es nicht läuft, ja, für einige Jungs auch mal für extrem persönlichen Druck sorgen kann. Es gibt Jungs wie Stefan, wie Haupe, die das schon ein bisschen länger kennen, die, glaube ich, mit so einer Situation weniger Probleme haben. Aber es waren auch einige Jungs, glaube ich, dabei, wo man schon deutlich gemerkt hat, okay, jetzt ist schon ordentlich Respekt da vor der ganzen Situation. Die haben in der Hinrunde performt wie von einem anderen Stern. Die haben, ja, ohne sich groß den Kopf zu machen, aufgespielt, haben das Publikum verzaubert, da hat alles gepasst. Aber dann kommt langsam der Druck, da kommen die ersten Pfiffe, da kommen dann plötzlich dieses unangenehme Gefühl, oh, Dynamo Dresden duldet keine drei Unentschieden hintereinander, sondern du bist verdammt zu gewinnen dort, vor allem in der dritten Liga. Und ich glaube, mit dem Gefühl kamen wenige Spieler klar. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, das ist wichtig, bei so einem Verein Spieler in den eigenen Reihen zu haben, ja, die das Ganze kennen, die wissen, wie man damit umgeht. Und ja, wahrscheinlich war es dann schon so, dass ein Stefan oder ein Haupe allein nicht gereicht haben, weil ja viele Jungs auch dabei waren, die zu großen Respekt hatten vor der Situation, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich kann es mir nur so erklären, weil sie haben ja gezeigt, dass sie es können. Also es war ja nicht so, dass das plötzlich 11 neue Spieler waren, sondern sie hatten die Qualität und deshalb muss es in meinen Augen schon ein Kopfproblem gewesen sein.
Aber Tino, ich habe den Eindruck gehabt, dieser große Druck, also von Seiten des K-Blocks kam der kaum oder nur bedingt, weil ich glaube, die hatten ein enges Band gestrickt, dass sie versuchen, so lange wie möglich zusammenzuhalten und so lange wie möglich dran zu glauben. Und es kam doch diese deutlichen Pfiffe erst im April auf, wo man dann wirklich gemerkt hat, hu, hier schwimmen uns die Fälle davon. Bis dato hat man doch die Mannschaft immer unterstützt und ja, da gab es wenig Gegenwind. Also das haben wir schon deutlich schlimmer erlebt in Dresden.
Ich hätte fast jetzt sogar gesagt, diese deutliche Kritik noch viel später war. Ich mag mich erinnern, dass wir uns immer noch von Spiel zu Spiel irgendwo gehangelt haben und gehofft haben, jetzt wird's klappen. Saarbrücken, glaube ich, das war im April, das war so eine Partie. Saarbrücken in der Woche ausgeschieden im DFB-Pokal und jetzt kommen sie nach Dresden, eigentlich geht's doch für die um nichts mehr und das wird die Wende sein. Und so hat man sich Woche für Woche das immer irgendwie auch als Fan irgendwo sich einen Strohhalm gesucht. Aber ich glaube, was Niklas meint, ist eher, ich glaube, da muss gar nicht das Stadion pfeifen oder der K-Block gegen dich sein. Dieser innere Druck, ich muss jetzt mal wieder gewinnen, ich glaube, der war wahrscheinlich dann Tatsache da. Und vielleicht gab es auch den einen oder anderen, dem es ein bisschen auch egal war. Also im Zweifel, also der dann eben, vielleicht hat er auch laufen lassen. Und vielleicht hast du irgendwann auch einen Punkt, wo du es auch nicht mehr umkehren kannst, wo du nicht einfach sagen kannst, und jetzt läuft's wieder.
Wie gesagt, ich hänge ja da auch noch so ein bisschen in Dresden drin und man hat ja auch, glaube ich, mitbekommen, dass dann erst ziemlich spät mit 90% der Truppe dann irgendwie kommuniziert wurde, wie es auch weitergeht. Ja. Ich glaube schon, dass das indirekt dann auch einen Einfluss hat. Andersrum denke ich mir, du bist trotzdem Fußballer, du gehst raus, du willst jedes Spiel gewinnen. Also ich glaube, dass jetzt da keiner auf den Platz ging und gesagt hat, oh, was mir heute passiert, ist mir eigentlich egal. Und das traue ich auch keinem der Jungs zu, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, beeinflusst es schon so ein bisschen das Ganze, wenn ja sehr, sehr viele Jungs einfach nicht wissen, was passiert eigentlich ab Sommer. Also hier redet keiner, hier lässt jeder das laufen, gefühlt war es so ein bisschen ein kleines Chaos. Und ich kann mir schon vorstellen, ohne dass ich es weiß, dass vielleicht auch das dann so ein bisschen das Ganze beeinflusst.
Womöglich, Jens, und da schließt sich der Kreis zu dem Spiel in Halle, über das wir gesprochen haben. Danach ist ja der Sportgeschäftsführer Ralf Becker entlassen worden eben nicht als Reaktion. Es hieß ja, das ist eine überfällige Entscheidung oder eine Entscheidung, die spätestens am Saisonende gefallen wäre. Jetzt ziehen wir es ja etwas vor, hat mit der sportlichen Entwicklung gar nichts zu tun, auch wenn wir als Außenstehende alle schon das Gefühl hatten, das ist jetzt, der Verein muss reagieren, jetzt hat der Verein reagiert und wie sich jetzt, finde ich, zunehmend rausstellt, einfach sich von der falschen Person in diesem Zeitpunkt getrennt. Das soll jetzt gar nicht die Arbeit von Ralf Becker bewerten, aber vielleicht wäre der Trainer, auch wenn das immer so ein billiger Schritt ist, wir entlassen jetzt den Trainer, aber ich glaube, der Sportgeschäftsführer war genau der Falsche,
ja, weil von dem er dann sich getrennt hat. Nur bedingt Einfluss hatte auf das aktuelle sportliche Geschehen, das muss man einfach so sagen.
Und insofern finde ich Niklas' Ausführung total spannend, was eben in so einem Menschen vorgeht. Also du bist ja nicht nur Spieler von Dynamo Dresden, du bist ja vor allen Dingen immer auch Mensch und die Frage steht schon, wie geht's im Sommer weiter, ne? Und klar, wenn da viele offene Fragen sind und wenn du hingehalten wirst und auch das ist uns ja nach außen in dieser Phase ein Stück weit anders verkauft worden, da ich erinnere mich an Sätze, wir haben mit jedem Spieler geredet, im Sommer
ja,
kam
die Frage
dann,
ist ja, sorry, dass ich unterbreche, Tino, aber die Frage ist ja auch, also wer redet?
Ja.
Das war ja für mich als Außenstehender immer so, das ist Dynamo Dresden, das ist der größte Verein der Region, das ist ein absoluter Traditionsverein. Und dann hast du in der Phase eigentlich gar keinen Sportchef. Also selbst die ersten Wochen im Sommer, also wer hat es da gemacht? Glaubt der Fischer war das ja, aber genau. War er irgendwo schon mal Sportchef? Er war nirgendwo Sportchef, glaube ich, oder? Also oder hat er schon mal einen Kader zusammengestellt? Ich weiß es gar nicht. Du hattest zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Trainer. Also ja, es war schon ein bisschen Chaos, ne? Und ich glaube schon, dass ja vielleicht jetzt im Nachhinein man sagen muss, dass die Entlassung vom Ralf Becker schon ja zu einem falschen Zeitpunkt war, weil das einfach die Struktur komplett auseinandergebrochen hat. Also ich fand dann auch so ein bisschen von außen betrachtet, wie gesagt, also das ist nur mein Blick jetzt von Hunderten von Kilometern weiter weg, weil ich war de facto ja nicht da und habe es nicht am eigenen Leibe erfahren, aber da ist plötzlich dann der Sportchef weg, du weißt nicht, wer ab Sommer Trainer ist, du hast eigentlich einen Ansprechpartner, der ist eigentlich, verbessert mich, aber Finanzchef oder
Kommunikationschef.
Genau,
Kommunikationschef und Finanzchef haben es dann interimsmäßig gemacht.
Haben aber noch nie in ihrem Leben einen Kader zusammengestellt. Also weißt du, das war dann von außen schon so ein bisschen Chaos und dass es sich dann auch so lang gezogen hat. Also da muss man schon den Hut ziehen dann am Ende vorm Aufsichtsrat, wie man das gemanagt hat, weil de facto bis jetzt in meinen Augen ist alles eigentlich ganz gut gegangen, ne? Aber für die letzte Saison vielleicht, ohne dass man das jetzt so pauschal sagen kann, aber wäre vielleicht der Ralf Becker geblieben und hätte ein paar Jungs schon verlängert und ein gutes Gefühl gegeben, vielleicht hätte es da 2 Punkte mehr geholt, die am Ende gereicht hätten.
Na, zumindest bis zum Saisonende. Du hättest ja den Schritt machen können, hättest aber so gesagt, okay, wir ziehen das noch bis zum Saisonende durch, dass du es dann nicht bis zum 30. Juni durchziehst, ist mir auch klar, aber dass du sagst, okay, du hast auf der Position irgendwie noch ein bisschen Ruhe und hast auf jeden Fall einen Sportchef, der dann möglicherweise auch nochmal später die Reißleine zieht. Und das ist ihnen ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich sag aber auch, wenn man aus der Tür rausgeht, ist man immer ein bisschen schlauer, als wenn man reingeht. Also das ist nun mal so.
Ja, genau. Also das konntest du damals nicht wissen. Aber ich glaube schon, dass auch so eine Autoritätsperson wichtig ist. Gerade in so einem Negativstrudel. Mhm. Jemand, der sich vor die Mannschaft stellt. Jemand, der eine Ansprache hält. Jemand, der beim Training ist. Jemand, der eine gewisse Autorität ausstrahlt vor der Mannschaft. Und de facto hatte die Mannschaft nach der Entlassung vom Ralf Becker nicht mehr eine derart gleiche Autoritätsperson. Und es kann schon sein, dass das dann auch einen Einfluss hatte. Aber wie du sagst, also man kann es jetzt logischerweise nicht mehr ändern.
Bei euch lief es dann auch nicht mehr so besonders prickelnd in der Rückrunde. Was hat für dich der Abstieg des Halleschen FC bedeutet?
Boah, es war schon hart. Also ich muss sagen, dass ich damals, als ich meine Diagnose bekommen habe, und ich wusste, ich werde lang ausfallen, natürlich so im Kopf hatte, okay, Gott sei Dank habe ich einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, mit dem ich auch sehr glücklich war und alles. Und jetzt darf nur eins nicht passieren, dass wir absteigen, weil de facto bist du dann der Spieler, der krebskrank war, der fast eine Saison ausgefallen ist, der jetzt rückblickend in einer Saison 2 Spiele von Beginn an gemacht hat, 1 über 90 Minuten. Oh, das wird dich schon hart treffen, wenn wir runtergehen. Und deswegen habe ich, wie gesagt, bis zum Ende gehofft, dass wir das irgendwie schaffen. Aber ich wusste dann natürlich, okay, dass das natürlich ein Abstieg ist, der mir persönlich jetzt auch für die persönliche Laufbahn wehtun könnte. Und das war natürlich sehr bitter, auch für die Region, für alles drum und dran. Ich glaube schon, dass alles deutlich kleiner ist wie in Dresden, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Herzblut verbunden ist. Der Verein, der hat auch, wie gesagt, in der schweren Phase standen sie mir bei, haben mich unterstützt und das werde ich ihnen noch nie vergessen. Deswegen tut es mir auch umso mehr leid, dass der Verein jetzt erstmal von der Bildfläche Profifußball verschwunden ist.
Kannst du uns in diesen Sommer insofern mit nach Halle nehmen? Du hast gerade schon emotional beschrieben, was das für die Stadt, für die Region, auch für den Verein selbst bedeutet. Du warst damals dann vertragslos, ne? Da ist ja dann, du hattest einen Drittliga-Vertrag und war es für dich eine Option? Ist man an dich herangetreten, vielleicht auch als Führungsspieler bei dem Neuaufbau dabei zu sein? Oder wie ging das für dich dann weiter? Oder war dann auch sofort klar, du bist in einem guten Fußballeralter, Regionalliga, kann für dich jetzt eben noch keine Option sein?
Ja, der Verein, der ist ziemlich früh dann mal an mich rangetreten, also es ist früh, aber eigentlich kurz danach, nachdem der Abstieg dann besiegelt war, da waren aber dann auch 2 oder 3 Spiele ausstehend, inklusive Landespokal. Ja, haben mich halt so ein bisschen gefragt nach meiner Sichtweise, wie ich das Ganze sehe. Und ich habe dann halt auch offen und ehrlich schon von Beginn an gesagt, dass ich de facto jetzt ein Jahr Profifußball verloren habe durch diese Krankheit und dass ich mich jetzt seit Winter so ein bisschen durchgeschleppt habe bis im Sommer. Ich hatte im Winter keine richtige Vorbereitung, sondern ich war dann so plötzlich wieder dabei, habe mich dann so ein bisschen durchgeboxt bis jetzt. Ja, habe eigentlich das Jahr so ein bisschen verschwendet. Natürlich hatte das einen driftigen Grund, aber de facto habe ich eigentlich ein Jahr Fußballer so mit dem besten Alter verschwendet und habe dann auch zum Verein gesagt, ich weiß so meine Situation, ich weiß, dass ein Fußball ein Tagesgeschäft ist, für mich persönlich von Einsatzzeiten, von Scorerpunkten, Torbeteiligung war das in Halle eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit persönlich gesehen und hätte mir auch ohne diese Krankheit, glaube ich, nie irgendwie Sorgen gemacht, eine sehr gute Lösung zu finden. Aber de facto hatte ich diese Krankheit und de facto bin ich fast ein Jahr ausgefallen. Aber ich hatte trotzdem einfach den Ehrgeiz zu sagen, und das meine ich bei allem Respekt, ich will jetzt nicht mit 31 quasi aufhören und sagen, ich fahre jetzt nach Plauen, nach Luckenwalde und spiele vor 300 Leuten. Wie gesagt, das sage ich aus vollstem Respekt, sondern mein Ehrgeiz oder meine Intention war einfach, ich will diesen Sommer nutzen, ich will diese Krankheit vergessen, ich will mich fit machen und will einfach nochmal angreifen. Und da will ich auch nicht jetzt zu irgendeinem Verein, klar, wäre jetzt irgendwann nichts gekommen, hätte man das nehmen müssen, was dann am Ende kommt. Aber ich hatte schon immer den Glauben daran, dass es eine gute Lösung geben wird, dass es länger dauern wird, dass ich nicht der Spieler bin, der jetzt am Tag 1 vom Transferfenster verpflichtet wird, war mir auch klar, weil, ja, wie schon angesprochen, ich habe letztes Jahr ein Spiel über 90 Minuten gemacht, aber ich habe trotzdem den Glauben nicht verloren, dass was Gutes kommt, weil einfach die letzten Jahre in meinen Augen zu gut waren dafür und deshalb habe ich mich den Sommer dann ja mit einem Individualtrainer sehr fit gemacht, war dann läuferisch schon auf einem Top-Top-Level und habe dann die letzten Wochen auch Gott sei Dank bei Lok Leipzig auf gutem Niveau mittrainieren können. Das war mir auch nochmal wichtig, dass ich da beim Regionalligisten mittrainiere, der, ja, wie die Tabelle jetzt auch zeigt, eine gute Rolle spielt und mit viel Geduld dann hoffen, dass was Gutes kommt. Und der Fall ist jetzt eingetreten und natürlich bin ich jetzt glücklich, wie es gekommen ist. Ich hätte mir natürlich den Abstieg letztes Jahr gerne erspart und wäre gerne heute noch mit dem HFC in der dritten Liga. Aber ja, nichtsdestotrotz war das für mich im Sommer kein Thema, jetzt zu sagen, oh, es warst du krank, die Krankheit, die hat dich jetzt aus dem Profifußball gerissen und ja, jetzt spielst du noch 3 Jahre Regionalliga und hörst auf. Also der Gedanke, der war sehr, sehr weit weg bei mir und den konnte ich Gott sei Dank ja jetzt umgehen.
Hast du Vorbehalte eigentlich bei dir gespürt oder gegenüber deiner Person, wenn so Vereine angefragt haben, nach dem Motto, na Mensch, hast relativ wenig gespielt und dann läuft das alles mit deiner Krankheit. Waren da Vereine skeptisch?
Ja, das war das Hauptgesprächsthema bei jedem Gespräch mit jedem Verein, das ich hatte. Also es war schon so, dass ja ich so die krassen Balancen einfach gemerkt habe, die es im Fußball gibt. Also die ersten 2 Jahre in Halle, ja, liefen schon, wie gesagt, sehr gut für mich und hatte dann auch in der Zeit immer wieder Kontakt mit anderen Vereinen, die sich mal erkundigt haben und auch immer ein Angebot geschickt haben. Aber für mich hat einfach diese Gesamtkonstellation mit meiner Familie in Halle, auch, muss ich ehrlich sein, die Vertragslaufzeit in meinem Alter nochmal 3 Jahre zu verlängern, hat einfach gepasst in Halle. Aber ich habe so gemerkt, okay, jetzt warst du krank, jetzt warst du mal ein Jahr raus. Du sprichst mit dem Verein und ein Jahr später heißt dann bei sich, boah, kannst du überhaupt noch, bist du überhaupt noch in der Lage, Leistungssport zu machen? Du hast in der Rückrunde nur Kurzeinsätze gehabt. Bist du überhaupt in der Lage, uns zu helfen? Und wirst du noch mal der Alte? Und das sind schon alles so Punkte gewesen, die ebenfalls mir gezeigt haben, boah, ich will es denen einfach zeigen. So, also das waren auch so kleine Motivationsspritzen, wo ich gesagt habe, boah, vor einem Jahr gefühlt, ruft er mich an und schickt mir einen Vertrag zu und wollte, dass ich dahin komme. Und ein Jahr später heißt dann plötzlich, oh, kannst du es überhaupt noch und bist du überhaupt noch in der Lage und bla bla bla. Und das war auch so ein Grund, wo ich einfach gesagt habe, auch diesen Leuten möchte ich es beweisen, dass ist eine schwere Krankheit, aber das hindert mich nicht daran, auf professionellem Level Fußball zu spielen und einfach, ja, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Natürlich hat mich das extrem eingeschränkt in der Rückrunde, weil ich auch de facto keine Vorbereitung hatte. Ich bin so ein bisschen mitgeschwommen. Ich hatte im März noch eine Glatze. Also das war schon, ja, einfach nicht mal so ein kleiner Virus, sondern es hat mich schon extrem, extrem eingeschränkt. Ich muss sagen, mir ging es auch von der Belastung her bis April nicht gut, dass ich sagen kann, oh, ich kann mal eine Woche durchtrainieren. Ich habe schon viel Pause gebraucht. Aber Stand heute fühle ich mich einfach wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe auch dem Verein gesagt, ey, lass mich einen Leistungstest machen, wenn ihr nicht dran glaubt. Oder nimmt meine Blutwerte, nimmt mir Haare, was weiß ich, testet alles, was ihr testen wollt. Also ich bin wieder topfit. Und an alle, die nicht dran geglaubt haben, war das für mich so eine kleine Motivationsspritze, einfach zu sagen, okay, auch denen möchte ich das zeigen. Und deswegen bin ich sehr froh, jetzt hier in Sandhausen zu sein, um einfach auch dieses Jahr, ja, mit der Mannschaft natürlich erfolgreich zu sein, aber auch persönlich zeigen zu können, okay, ihr habt alle nicht mehr dran geglaubt und das möchte ich jetzt einfach nochmal beweisen, dass es auch nach so einer Krankheit noch geht.
Apropos dran glauben, bist du dann im August, Ende August langsam hibbelig geworden? So unter dem Motto, ich habe immer noch nirgends unterschrieben?
Ja, also die Zeit, die war sehr unangenehm, wenn ich das mal so sagen kann. Also es gab so 2 Momente, die Hacke waren, auf Deutsch gesagt. Das war einmal der Moment, als die Vorbereitung losging, wo ich mir so dachte, okay, jetzt steht eigentlich überall der Kader, jetzt wird nur noch teilweise verbessert. Und dann war der Saisonbeginn, wo ich mir so dachte, boah, scheiße, also jetzt geht's wirklich los und du hängst daheim. Also ich wusste, wie gesagt, von Anfang an, dass ja ich nicht das Rinderfilet bin, um das sich alle streiten diesen Sommer.
Was war's denn dann?
Ja, da war ich so eine billige Bratwurst wahrscheinlich.
Eine handfeste Bratwurst.
Ja. Oder nicht mal was Fleischiges. Aber Ja, nee, es war schon so, dass ich wusste, es dauert, aber nichtsdestotrotz, je länger es dauert, desto unangenehmer wird es und je nervöser wirst du, weil am Ende, wenn es nichts gibt, hätte es wahrscheinlich wirklich dann was Unterklassiges oder Ausland sein müssen, worauf ich einfach nach all dem, was passiert ist, jetzt nicht unbedingt die Lust gehabt hätte. Und deswegen wird man da schon nervös, dass alleine trainieren über den Sommer, das hat natürlich auch verrückt gemacht. Das hat natürlich, wenn ich ehrlich bin, das auch ein bisschen erleichtert, nachdem ich dann bei Lok Leipzig im Training war und einfach dann im täglichen Trainingsbetrieb war. Das war dann für den Kopf schon mal ein bisschen angenehmer. Aber natürlich fallen dir da 1000 Steine vom Herzen, wenn du dann wirklich offiziell unter Vertrag.
Ausland war ein Thema, du hast jetzt gerade schon gesagt, möglicherweise.
Ja, ungern. Also ja. Ja, dann hätten wir auch wieder das familiäre Thema gehabt, wenn das jetzt ein Jahr wäre und ich gehe irgendwo hin, die Familie bleibt hier, das wäre dann wahrscheinlich noch weiter weg gewesen, wären es 2 Jahre die Familie mitgenommen, aber für 2 Jahre meine Kleine dann irgendwo wohin mitnehmen und ja, das wäre alles viel Chaos gewesen. Natürlich, wenn es am Ende keine andere Lösung gegeben hätte, hätte man sowas machen müssen, aber von mir, von meiner Familie war schon der Wunsch, dass es Deutschland ist. Ich habe auch sehr, sehr intensiv Kontakt gehabt mit Brollo diesen Sommer, auch als der Wechsel dann zustande kam, wo ich ihn auch gratuliert habe und er hat mich dann auch gefragt, komm doch auch her, wäre das nichts für dich? Und dann habe ich auch gesagt, ich so, Brollo, ich glaube nicht, also seine Kleine ist ja auch noch ein bisschen jünger, da ist das alles noch ein bisschen einfacher, aber jetzt ich dort drüben dann in irgendeinem Kindergarten und auch, das wäre nichts für mich gewesen, glaube ich, und für meine Familie, deswegen ja, ist das beim Gott sei Dank kein Thema geworden.
Das kurz zur Erklärung, Kevin Broll, ne, der nach Zypern gewechselt ist, ne? Ja, im Sommer genau. Auch ohne Verein dastand, weil Dynamo nicht verlängert hat oder beziehungsweise der Vertrag hier ausgelaufen ist, der jetzt nach Zypern gewechselt ist.
Sag mal, weil du das mit dem Medizinischen so erwähnt hast, hat man dann eigentlich ein bisschen Bammel vor der sportmedizinischen Untersuchung?
Nein, also jeder, der sich da ja ein bisschen auskennt, weiß, dass ja bei so einer sportärztlichen Untersuchung, glaube ich, in kleinem Stadium sowas gar nicht erkannt wird. Also das müsste dann schon ein bisschen vorangeschritten sein, zumal auch das Blutbild da eher ein bisschen oberflächlich gestaltet wird. Also klar, Leberwerte, Nierenwerte, aber wären die im Keller, dann ja, wäre der Tumor oder der Krebs wahrscheinlich schon vorangeschritten. Also du musst da schon explizit nach den Tumormarkern suchen, so wurde mir das auch erklärt. Das macht man nicht bei so einer sportärztlichen Untersuchung, weil da gibt es jetzt zig verschiedene Marker, die da untersucht werden. Und deshalb hatte ich da nicht so große Sorge. Natürlich hast du da ein bisschen mulmiges Gefühl, weil du nie weißt, was da zum Vorschein kommen kann. Aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst davor hatte oder so.
Wie viel Einfluss und wie viel Rolle hat denn dein ehemaliger Hallenser-Trainer gespielt, der jetzt auch wieder in Sandhausen ist mit Sreto Ristić?
Ja, ich glaube schon, dass er auch so ein bisschen die treibende Kraft war hier, die sich dafür stark gemacht hat, dass der SVS mich verpflichtet. Ich denke nicht, dass dieser Wechsel zustande gekommen wäre, wenn es hier ein anderer Trainer wäre. So ehrlich muss man sein. Ich glaube schon, dass Sreto und ich ja in Halle eine sehr, sehr positive Zeit gemeinsam hatten, dass ich weiß, was er von Spielern verlangt, dass ich weiß, wie er spielen lassen will, was er für Anforderungen an die Spieler hat, was er für eine Idee vom Fußball hat. Und ich war in der Zeit sein Vizekapitän. Ich habe mich sehr viel mit ihm ausgetauscht, auch in der Zeit. Und wir haben auch persönlich, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Und ich weiß es nicht, wie die Gedanken waren von Sportbereich hier, was man da noch machen will. Der Sreto, der hat mich dann kontaktiert, wie ich drauf bin, was ich gerade mache und ob es für mich ein Thema wäre, wo ich ihm dann zugestimmt habe. Und das ging dann alles sehr schnell. Aber ich glaube schon, dass gerade in so einer Phase ein Vorteil ist, wenn du einen Trainer hast, der weiß, was man leisten kann, wenn man bei 100% ist. Dass viele Trainer in der dritten Liga, habe ich persönlich irgendwie nie einen Draht zu gehabt. Die kennen mich als Spieler. Es war auch oft die Aussage, also boah, wenn er bei 100% ist, nebenbei mit Handkuss, aber kann er dennoch, also wie vorhin erwähnt, von irgendwann nicht mehr hören, dieses Misstrauen an die körperliche Fähigkeit, weil de facto war ich wieder bei 100% und ja, der Sreto wusste das, der hat daran geglaubt und deswegen ja, möchte ich das dieses Jahr ihm vor allem, aber auch den anderen dann so ein bisschen beweisen, dass ich doch wieder fit sein kann, ja.
Das war Tatsache auch mein Gedanke, also mein erster Gedanke, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Jens hatte mir ja sofort das Foto geschickt von dir, von der Verpflichtung. Jens ist ja in den sozialen Netzwerken, wie alle Podcast-Hörer hier wissen, mehr unterwegs als ich. Ich bin ja da wirklich noch Youngster oder Newcomer. Und er schickte mir das Foto und ich dachte, krass, was verschlägt denn Niklas Kreuzer nach Sandhausen? Und dann habe ich die Pressemitteilung gelesen und dachte, es ist rhetoristisch und dachte, ah, klar, das war dann für mich so ein bisschen die Antwort. Und so die für mich die Lehre aus dem Transfer war, ey, du, wenn du immer alles gibst und wenn du in jedem Training reinhaust, wenn du Teamplayer bist, irgendwie macht sich das schon bezahlt. Weil im Leben sieht man sich eben oftmals zweimal, manchmal sogar dreimal. Und ich fand das jetzt wirklich, du hast von vielen 100 Kilometern Entfernung, aus der du die Dresdner Sicht beobachtest, so geht's mir natürlich mit Sandhausen auch, fand ich das jetzt echt wie ein bisschen Belohnung auch für dich. Also, dass dieser Transfer zustande gekommen ist und dass du dir den aber ein Stück weit auch, nee, was ist ein Stück weit, eigentlich komplett auch selber verdient hast. Und dann darf es gerne auch mal so ein, finde ich, so ein Zufall geben oder so einen glücklichen Umstand, dass eben der alte Trainer jetzt bei diesem neuen Verein ist. Und der dann natürlich auch sagt, ey, wenn wir jetzt jemanden holen, dann natürlich den Kreuzer.
Man muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, Niklas, dass dein Wechsel eine Rolle gespielt hat, weil Luka Zander sich wohl verletzt hat und noch nicht klar ist, wann der wieder spielen kann.
Genau. Also es war schon so, dass der Verein da was machen wollte. Also aber ja, es gibt halt 100 Rechtsverteidiger und wahrscheinlich auch andere Profile, die vielleicht ein bisschen interessanter wären. Einer, der letztes Jahr 38 Spiele gemacht hat, der 25 Jahre alt ist, oder halt ich als 31-Jähriger, der ein Spiel von Beginn an gemacht hat. Aber da ist halt schon, wie gesagt, der Vorteil, dass ein Trainer da ist, der weiß, was man kann. Ich glaube, das geht auch in beide Richtungen. Ich war damals ja auch nach dem Aufstieg mit Dresden, wo ich damals zweites Mal wieder da war, wo aber so ein bisschen klar war, okay, damals Robin Becker noch nach seinem Kreuzbandriss zurückkommt, ist die Position dann erstmal wieder zu, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt warst du 7 Jahre in Dresden, hast hier, keine Ahnung, knapp 200 Spiele gemacht für den Verein. Was machst du jetzt? Und da hat mich ja damals auch der Ralf Minge angerufen, wo ich mir damals in meiner sportlichen Situation auch gesagt habe, okay, jetzt warst du 7 Jahre hier, jetzt gehst nicht nach Halle. Also weißt du, wo ich mir so dachte, das war für mich eigentlich gar kein Thema, da die 1000-mal eher was anderes vorgehabt in meinem ersten Gedankenspiel damals. Aber es war dann schon so, dass der Ralf damals einfach einen extremen Einfluss gehabt hat auf mich, das Ganze dort anzupacken. Und deswegen glaube ich, spielt es auch in beide Richtungen so ein bisschen eine Rolle, sowohl als Spieler gegenüber einem Trainer, aber auch als Verantwortlicher gegenüber einem Spieler. Also es ist schon so, dass ich jetzt so ein bisschen davon profitiert habe natürlich, dass der rhetoristische Trainer ist, dass er mich kennt und dass er mir jetzt nochmal dieses Vertrauen gibt, aber damals war es halt natürlich auch als Spieler so, dass ich mir damals nie hätte vorstellen können, okay, jetzt unterschreibst du 2 Jahre beim Halleschen FC, sondern ich hatte damals auch die Ambition, bei einem Verein zu unterschreiben, der wieder aufsteigen kann oder vielleicht bei einem Verein, der hoch ist, bei einem Zweitligisten in meiner Position damals noch vor 3-4 Jahren, aber da hatte der Ralf halt auch diesen Einfluss auf mich, weil wir uns halt schon lange kennen, also ich glaube, dass das so ein bisschen in beide Richtungen geht, dass man da vielleicht voneinander profitieren kann, wenn man länger erfolgreich zusammengearbeitet hat.
Und gut für dich sicherlich, du kommst in Sandhausen in eine Mannschaft, wo du den einen oder anderen richtig gut kennst. Halimi und Baumann vom Halleschen FC. Wie gesagt, einen Trainer kennst du und den einen oder anderen Kicker kennst du auch.
Genau, also gerade jetzt in ein bisschen reiferen Alter hast du ja gegen einige schon gespielt. Ich glaube auch gerade mit hier Kuba Lewald, der ist auch hier, ist uns so, ja, nicht eine gemeinsame Vergangenheit, aber beim gleichen Verein so ein bisschen verbindet, wo du dann gleich so ein bisschen gespaced Dorf passt, mit Stolze habe ich in Erfurt noch gespielt, dann was weiß ich, Mühling, all die Jahre mit Dresden in der zweiten Liga gegen Kiel, die Duelle, also da gibt's schon einige Jungs, die ich kenne und so war es dann auch, als ich ankam, also es war wirklich sehr, sehr herzlich und war so, wie man sich's wünscht.
Saisonstart, 4 Spiele, 7 Punkte, ist das okay in der dritten Liga für die Ansprüche, die der SVS hat?
Nach 2 Spielen hätte ich gesagt, ja, jetzt die letzten 2, gerade Heimspiel Hannover 2, war ich jetzt noch nicht hier, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen die Ausgangsposition nimmt, auch die Qualität, die Truppe hat, wären wir damals in Normalform gewesen an dem Tag, hätten wir, glaube ich, auch das Heimspiel gewonnen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Damals logischerweise ist nicht der Fall, aber das ist natürlich ein Spiel gewesen, was extrem genervt hat, das nicht zu gewinnen, gerade zu Hause gegen eine zweite Mannschaft. Die Spiele musst du gewinnen, wenn du am Ende oben mitspielen willst, was genervt hat. Und auch das letzte Spiel, ich glaube, dass ja Bielefeld neben Aue so ein bisschen die Mannschaft der Stunde ist, was man nicht erwartet hätte, glaube ich, nach letztem Jahr, dass die so starten. Ja, wo du bis zur 94. Minute führst, wo am Ende dann noch so ein Eiertor kriegst. Ich glaube, hättest du da nochmal 3 Punkte mitgenommen. wären alle sehr, sehr zufrieden gewesen, aber ich glaube, auch so kann man zufrieden sein mit dem Saisonstart. Jedes Spiel ist schwer. Wir haben jetzt schon in Saarbrücken gespielt, in Bielefeld gespielt, was, glaube ich, sehr, sehr schwere Auswärtsspiele sind. Deshalb, ja, glaube ich, kann man zufrieden sein mit dem Saisonstart, ja.
Jetzt machen wir aber bitte mal Hoffnung als vom Jens erklärten Sandhausen-Ultra, dass das am Ende mit dem Aufstieg, dass ihr da zumindest bis zum Ende mit dabei seid. Ich habe ja
auch hat euch nämlich getippt.
Genau, in dem Podcast auch schon offen erklärt, dass ich im Familientippspiel den SV Sandhausen als einen von zwei Aufsteigern sehe, neben Dynamo natürlich.
Ob du das glaubst oder nicht, aber das habe ich auch, bevor ich hier war.
Das macht mir jetzt noch mehr Mut. Sehr gut.
Ja, aber letztes Jahr lag ich nicht ganz so richtig mit Dresden. Deswegen, ich weiß ja nicht, ob man da so viel drauf geben kann. Nee, also ja, halt sehr viel von der Mannschaft. Ich glaube, dass sehr, sehr viel Qualität hier ist, von alt bis jung. Glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Mischung. Wie vorhin schon erwähnt, einen Trainer, von dem ich persönlich sehr viel halte, nicht nur menschlich, sondern auch sportlich, der schon die Fähigkeit hat, eine Mannschaft ans Maximum zu bringen, einfach von der Leistungsfähigkeit, was jeder persönlich in sich hat. Und deswegen hoffe ich schon, dass man das bis zum Ende durchziehen kann. Ich glaube, dass ja das kein Sprint ist, sondern, ja, wie wir alle wissen, Marathon bis zum Ende, dass da noch einiges passieren kann. Aber ich sehe die Mannschaft hier schon als Mannschaft, die auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kann und was auch der Anspruch ist. Ja.
Und wer sonst noch?
Ich glaube, das ist als Ex-Dresdner schon so, dass, wenn du das ein bisschen näher verfolgst, einfach sagen musst, dass die SGD da immer Top-Favorit ist. Und das sage ich nicht nur wegen meiner Vergangenheit, die ich in Dresden habe, sondern ja, weil ich diese Truppe, bin ich auch ganz ehrlich, nach der Vorbereitung nicht da gesehen habe. Da war das für mich Maximum ein Mittelfeldplatz, weil ich da sehr viel Zeit hatte, auch die Freundschaftsspiele mir angeschaut habe und auch die Art und Weise mir überhaupt nicht gefallen hat, wie da gespielt wurde, wo ich dann gesagt habe, okay, also, boah, das ist seit Jahren die schlechteste Mannschaft, die ich gesehen habe im schwarz-gelben Trikot. Aber auch die ersten Spiele, also gerade jetzt in Viktoria Köln, wo du nicht weißt, wo du stehst, musste erstmal gewinnen. Aber auch die Art und Weise dort nicht so war. Auch daheim gegen Cottbus, was nicht so überzeugend war von der Art und Weise. Aber dann das Pokalspiel, boah, wo ich gedacht habe, ey, was ist das für eine Mannschaft? Mhm. Also das war brutal. Das hat gezeigt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Und ja, wenn sie nur annähernd über dem Jahr so performen wie in diesem Spiel, also dann stellt sich für mich die Frage nicht, dann ist das ja der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Also ja, das war schon atemberaubend, dieses Spiel. Und jetzt auch die Spiele danach, glaube ich, gerade Stuttgart und so war hochverdient. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, nur die Highlights, aber Dresden ist immer ein Aufstiegsfavorit in dieser Liga.
Wie intensiv verfolgst du das Ganze? Hast du ja jetzt gerade schon gesagt, Vorbereitung hast du intensiv verfolgt. Jetzt sind wir ja quasi Konkurrenten. Ne? Direkte Duell gibt es erst Ende November, also noch ein bisschen hin. Aber ja. Ich glaube, du wirst weiterhin anderthalb Augen auf deinen Ex-Verein haben.
Natürlich, weil ja, ich die Hauptzeit meiner Karriere dort verbracht habe, weil ich Dresden als Stadt lieben gelernt habe, weil ja, ich mir auch irgendwann vielleicht mein Leben in Dresden vorstellen kann, weil das mein Herzensverein ist. Also ja, du merkst schon, ich gerate ins Schwärmen. Natürlich ist Dresden für mich was ganz Spezielles. Habe auch sehr, sehr viel Freunde noch dort, mit gerade auch Stefan, aber auch außerhalb von der Mannschaft Verantwortliche, auch Mitarbeiter im Verein, die ich sehr, sehr gut kenne. Wir kennen uns sehr gut. Deswegen, ja, glaube ich, dass ich jetzt nicht logischerweise mit dem Dynamo-Schal hier rumlaufe, so weit ist es nicht, aber ich werde schon das sehr, sehr intensiv verfolgen oder verfolge es sehr, sehr intensiv. Also ist auch die Spiele, zumindest die Highlights, gucke ich mir auf jeden Fall immer an.
Wenn du einen brauchst, sag Bescheid, den schicken wir dir zu. Der kommt im Hartwald definitiv.
Ja, ich mach dann mit dem Tino einen Trikottausch.
Ist hiermit ausgemacht.
Ja, sehr gut. Clever eingefädelt, Jens.
Ja. Zwei Personalien würden mich mal interessieren oder deine Meinung interessiert mich. Du hältst ja nicht hinterm Berg. Hast du erwartet, dass Ayaz Zazar, den du sehr gut kennst aus Hallenser Zeiten, dass der so gut einschlägt und ja, aktuell jedes Spiel von Beginn an gemacht hat und wirklich eine echte Verstärkung ist? Das war ja der erste Neuzugang für die neue Saison, den Dynamo geholt hat.
Ja, also ich halte sehr, sehr viel vom Ali. Ich glaube, der Stefan war es, der sich gleich mal informiert hat bei mir, nachdem der Wechsel zustande kam, und noch ein, zwei andere Leute, die ein bisschen was zu sagen haben im Verein. Und ich habe von Anfang an gesagt, also in meinen Augen ist das dass ein Spieler, der auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Liga höher zu kicken, der noch sehr, sehr jung ist, aber gerade für sein Alter eine Selbstverständlichkeit im Spiel hat, die ja so ein bisschen seinesgleichen sucht, also in dem Alter schon so ein selbstbewusstes Auftreten. Und damit meine ich nicht mal irgendwie, indem er rumreit oder Kommandos gibt oder sonst was, sondern die Art und Weise, wie er spielt. Und das, ja, war für mich immer schon ein Spieler, der, glaube ich, bei so einem Verein wie Dynamo Dresden eine entscheidende Rolle einnehmen kann. Ich habe auch trotz der Verpflichtung von Schapina damals gesagt, dass, eigentlich, ich glaube, entweder sie müssen jetzt mit Doppelsechs spielen oder der Ali spielt dort, weil von der Qualität her ich ihn einfach schon sehr, sehr hoch ansehe, aber jetzt haben sie es ja mit der Dreierkette gelöst, dass der Ali da hinten spielt, und für mich war es auch keine Überraschung, dass er so performt. Der macht sich auch keine Platte. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wenn da mal 30.000 da sind, das ist schon was anderes. Aber glaube, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, auf einem Ohr hört er ja gar nichts. Deswegen wird er es wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen, was so abgeht. Und deswegen, nee, also ich halte sehr, sehr viel von ihm.
Guter Junge. Ist jetzt wirklich kein Lautsprecher, der so nach außen hin viele Worte macht, aber ich glaube, als Fußballer passt der perfekt.
Der ist ein Arbeiter.
Ja. Ja, richtig, richtig. Also muss man echt sagen, der ist gut angekommen, oder? Einer der richtig starken Neuzugänge von Dynamo.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist am Ende für mich wieder so ein Beweis, dass die besten Transfers nicht zwangsläufig die namhaftesten sein müssen. Und oftmals wahrscheinlich auch wirklich nicht sind. Und
naja, Schapina hat auch gut einge...
pass auf, und dass wir Journalisten uns vielleicht wirklich mal aus dem Kopf schlagen müssen, immer auf die Liga und auf den Verein zu schauen, wo derjenige herkommt. Das ist ja irgendwie so eine Journalistenmarotte, aber wird natürlich auch von den Fans gerne gemacht, dass man dann sagt, der kommt ja von Halle, die steigen ja vielleicht ab, wie soll denn der uns weiterhelfen? Da erinnere ich mich gerne auch an Marco Hartmann, der damals auch aus Halle kam und in die zweite Liga damals zu Dynamo-Zeiten wechselte. Da war da die gleiche Reaktion, was soll denn der uns helfen? Und was Niklas jetzt erzählt, das macht sogar Hoffnung noch auf mehr, also dass dann noch viel mehr kommen könnte.
Tom Zimmerschied ist nach einer Saison schon gegangen. Der hat Dresden verlassen, hat sicherlich noch ein Sümmchen eingespielt. Da war ich ein bisschen überrascht, dass der nach einer Spielzeit sagt, nee, ich will jetzt gleich in die zweite Liga.
Ja, ich auch. Also, dass der Wechsel zustande kam, war ich auch überrascht. Nachdem ich aber dann gelesen habe, ja, für welche Summe, glaube ich, war es schon irgendwo auch eine Win-Win-Situation. Mhm. Ich halte auch vom Zimmer sehr viel, finde ihn auch einen sehr, sehr guten Spieler. Aber ja, also aus Vereinssicht muss man so ehrlich sein, er hat jetzt dieses Jahr noch keine Einheit, also nicht ein Spiel, sondern keine Einheit mitgemacht. Wir sehen es im September. Der wird brauchen, bis er wieder auf Spieltagslevel sein wird. Du hast momentan jemanden mit dem Toni Menzel auf seiner Position, der es überragend macht, ne, in den Spielen, die ich es bisher gesehen habe. Und du kriegst jetzt, ich weiß gar nicht, was für eine Summe war am Ende, die in der Zeitung stand, wenn die stimmt, glaube ich, hast du aus Vereinssicht da schon ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Natürlich kann ich auf deiner Seite auch einen Zimmer verstehen, der jetzt trotz seiner Beschwerden, die er hat, die Möglichkeit hat, zum Zweitligisten zu wechseln, der anscheinend auch sehr, sehr viel von ihm hält, der ihm auch eine tragende Rolle zutraut. Also ich sehe es schon so ein bisschen als Win-Win-Situation. Zum einen zum Zimmer, der sich jetzt hoffentlich, dass es für ihn gut läuft, da den Traum von der zweiten Liga erfüllen kann. Aber auch für einen Verein, der jetzt einem jungen Spieler die Möglichkeit gegeben hat zu performen. Ich glaube, wäre Zimmer fit gewesen, mag ich zu bezweifeln, dass der Toni Menzel da diese tragende Rolle bekommen hätte, die er heute hat. Und wie er jetzt die ersten Spiele performt hat, das war schon brutal. Und deswegen, glaube ich, hat sich Stand heute auf jeden Fall gelohnt. Ne?
Genau, gelohnt. Die Summe, die in der Zeitung stand, nur der Vollständigkeit halber, 400.000 haben die Zeitung geschrieben, ne? Kolportiert, wie man immer in dem Zusammenhang immer so schön sagt, weil wirklich verrät das natürlich einem niemand. Aber auch da sieht man wieder, wie eng alles zusammenliegt, ne, im Profifußball. Wenn man am Ende sagt, die Verletzung oder der Abgang von Tom Zimmerschied hat diesen schnellen Durchbruch von Toni Menzel erst möglich gemacht. Ich sag mal so, Jens, ne, für den Moment wird man auch ungern tauschen, oder? Also, weil Toni Menzel, haben wir ja in den letzten Wochen auch oft genug gesagt, also das sagen seine Mitspieler auch, der hätte sich so oder so irgendwann durchgesetzt, aber dass es jetzt so schnell geht, damit ist jetzt schon ein bisschen überraschend. Und auch die Art und Weise.
Ich sag ja, Toni Menzel ist ja polyvalent einsetzbar, um mal wieder das Lieblingswort von Ralf Minge zu bringen. Und der sagt ja auch von sich selbst oder lässt von sich selbst sagen, er spielt dort, wo ihn der Trainer hinsetzt. Das ist ja wirklich so einer. Wir diskutieren ja hier in Dresden immer noch so ein bisschen, na gut, man hat Sascha Riesch geholt und der kann eben auch links dort vorne spielen, dass man eben nicht den richtigen Zimmerschied-Nachfolger geholt hat. Tino, ihr habt letzte Woche auch nochmal mit Thomas Brendel gesprochen. Der hat es dann auch nochmal so ein bisschen erklärt.
Genau so war es, ja. Also es sollte Alexander Nollenberger geholt werden vom 1. FC Magdeburg. Das hat ja Thomas Brendel danach, ja, auch zugeben musste, das nicht einfach nochmal bestätigt. Dann ist es so, wie es eben im Fußball auch oft ist. Ne? Nollenberger hat an dem Samstag gespielt, kurz vor Ende der Wechselfrist. Magdeburg hätte ihn jetzt eh ungern gehen lassen und da ist der Transfer geplatzt und Thomas Brendel sagt, er sagt jetzt nicht Nollenberger oder nix, sondern er hat gesagt, das war die Person, auf die wir uns verständigt hatten und wir hatten natürlich auch einen Plan B und einen Plan C, aber das war jetzt nicht so überzeugend und da wiederum bin ich auch dabei zu sagen, also jetzt nur uns Öffentlichkeit zu befriedigen und irgendwen zu verpflichten, um zu sagen, ja, wir haben ja gesagt, wir holen noch jemanden, dann finde ich es fast sympathisch zu sagen, wir lassen die Stelle so in Anführungsstrichen unbesetzt. Und weil wir als Team jetzt so funktionieren, und er hat ja auch das am Ende taktisch begründet, dass es dieses 4-3-3, diesen klassischen Linksaußen, wohl auch gar nicht braucht, weil der Thomas Stamm eher dieses 4-4-2-System spielt. Insofern klang das für mich erstmal sehr, ja, logisch und auch überzeugend.
Niklas, für euch geht's jetzt am Freitag, du hast schon gesagt, zum Auftakt des 5. Spieltags gegen Dortmund 2. Wieder eine zweite Mannschaft. Da habt ihr euch, du hast schon gerade gesagt, gegen Hannover 2 schon extrem schwer getan. Da warst du noch nicht mit dabei. Aber ja, zweite Mannschaften können unangenehm sein. Und der Dortmunder Nachwuchs, muss man ja sagen, hat sich so ein bisschen etabliert in der dritten Liga.
Auf jeden Fall. Also diese Mannschaft darf man auf keinen Fall unterschätzen. In der Liga eigentlich bei keiner Mannschaft. Aber wie es so ist, gegen eine zweite Mannschaft hast du immer so ein bisschen das Gefühl, okay, heute geht's vielleicht ein bisschen leichter. Obwohl da ja oft der Schein dann auch trügt. Das sind sehr spielerisch starke Mannschaften. Aber nichtsdestotrotz auch sehr junge Mannschaften. Und ich glaube, dass gerade in solchen Spielen, ja, man von Anfang an dominant auftreten muss. Auch zeigen, wer Herr im Haus ist und einfach, ja, dann selbstbewusst in das Spiel reingehen. Das ist ein Auftakt zu diesem Spieltag, wie du schon gesagt hast. Und da wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, mit 3 Punkten gleich mal, ja, ein Ausrufezeichen zu setzen.
Das würde dem Kollegen Meyer das Wochenende dann wahrscheinlich versüßen, den Wochenendauftakt.
Ich habe jetzt noch einen Grund mehr, jede Woche auf den SV Sandhausen zu schauen jetzt.
Ja, ja.
Wir könnten so eine Rubrik einführen. Blick in den Hartwald oder so in unserem Podcast.
Du, ich erwähne doch den SV Sandhausen jetzt schon aufgrund deiner Vorliebe fast in jedem Podcast.
Ja. Wir könnten so eine Rubrik draus machen. Neues aus dem Hartwald. Mhm.
Ich möchte aber auch noch den TSV 1860 München erwähnen, denn das ist der nächste Gegner von Dynamo Dresden. Dynamo jetzt sowieso gegen zwei Mannschaften, die so medium aus den Startlöchern gekommen sind. Also Hansa Rostock, ganz schwierigen Saisonstart gehabt. Ich habe mich mit einem Hansa-Fan jetzt vor ein paar Tagen unterhalten. Also der hat nur geschimpft über alles, über Mannschaft, alles Söldner, über Trainer. Also wirklich, der war nicht gut auf sein Team zu sprechen. Und bei 1860 muss man ja auch sagen, gut, die haben jetzt das letzte Spiel gegen Ingolstadt wichtig. Richtiges Derby gewonnen, aber ansonsten ist der Saisonstart für die Löwen auch misslungen. Das sind schon zwei Mannschaften, die bislang eher enttäuscht haben.
Ja, ich finde auch nicht nur mit Pech oder ja, leider Gottes verloren, sondern ich habe auch die Spiele gesehen. Also ich habe zum Beispiel Hansa gesehen bei Viktoria Köln. Letzten Freitag war das, glaube ich. Ja. Oh, es war so schlecht. Ne? Also und ich glaube, da muss man schon aufpassen. Gerade in der Liga, wenn du da mal in irgendeinen Abwärtsstrudel gerätst, also ich weiß jetzt nicht, wo Hansa, also die spielen das gegen Mannheim, glaube ich, ne? Wo dann auch ein kleines Abstiegsduell gibt. Wenn du das nicht gewinnst, dann fährst du nach Dresden, wo du auch nicht davon ausgehen kannst, dass du das gewinnst. Also ja, wenn du da mal in so einen Negativstrudel reinkommst, gerade noch mit der Fanbase dahinter, oh, das kann schon schwer werden. Und das Gleiche, glaube ich, auch bei 1860 München. Natürlich, die haben jetzt den ersten Sieg eingefahren gegen, ja, für mich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also ich halte auch sehr viel von Ingolstadt. Gerade individuell ist es, glaube ich, auch, ja, so eine Mannschaft, die immer vorne mitspielen kann. Und deswegen, ja, war das schon mal ein kleines Ausrufezeichen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen die auch mehr wie nur ein Spiel gewinnen, logischerweise. Und deswegen glaube ich, ja, wird die Aufgabe jetzt bei 60 nicht so einfach für Dresden, weil, ja, so die wiedererstärkten Löwen da, glaube ich, vorm Heimpublikum einiges gut machen können. Aber, ja, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Dresdner, wenn sie in der Form auftreten wie die letzten Spiele, ich habe immer noch so ein bisschen das Spiel, wie gesagt, im Pokal vor mir, was in dieser Truppe steckt. Also wenn sie das nur annähernd abrufen in München, so wie auch zu Hause gegen Rostock, denke ich, dass sie auch beide Spiele gewinnen werden oder zumindest auch können, ja.
Weil du das Pokalspiel jetzt immer mal wieder angesprochen hast, gleich noch ein Wort zum Pokal. In der zweiten Runde geht's gegen Darmstadt. Darmstadt logistisch gesehen gar nicht so weit entfernt von Sandhausen. Wir haben jetzt den Trainer gewechselt. Florian Kohfeldt hat die Nachfolge von Thorsten Lieberknecht angetreten. Wie schätzt du denn Dynamos Pokalgegner, also den SV Darmstadt, ein?
Boah, das glaubst du oder nicht, ne? Aber ich habe nach den ersten Spieltagen für mich schon gesagt, ich kann mir vorstellen, die werden durchgereicht. Also das war schon echt schlecht. Wie gesagt, ich hatte echt viel Zeit, Fußballspiele zu schauen, jetzt leider Gottes. Boah, das war schon schlecht. Und als ich das losgesehen habe, dachte ich mir, fürs Erste, besser kann es sich eigentlich nicht treffen. Also das ist eine Mannschaft, die gerade absolut verunsichert ist, die ja mal gar nichts auf die Kette kriegt und fährt dann in Hexenkessel nach Dresden zu einer Mannschaft, die, ja, glaube ich, gerade ein bisschen für Euphorie sorgt. Und ja, ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr gutes Los ist. Jetzt haben sie natürlich einen Trainerwechsel vollzogen, haben einen neuen Trainer. Das kann jetzt auch natürlich in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen bin ich mal gespannt jetzt, wie die sich machen an den nächsten Spieltagen. Aber also ich glaube, es hätte Dresden härter treffen können.
Niklas, dann würde ich mal sagen, das hat großen Spaß gemacht. Wir, denke ich, hören uns in bestimmten Abständen immer mal wieder.
Ja, sehr gerne.
Um so zu hören, was am Hartwald passiert, wie es dir dort geht. Wir drücken dir sportlich gesehen natürlich die Daumen. Jetzt nicht unbedingt auch, für das direkte Duell, das wird dir ähnlich gehen.
Das dachte ich mir schon.
Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten bist du auch hier immer gerne gehört und gerne gesehen. Toi, toi, toi und pass gut auf dich auf. Und bleib vor allem eins, gesund.
Ja, ihr auch. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe auch schon gleich mal in den Terminkalender geschaut. Das Auswärtsspiel ist Tatsache am 1. Advent. Und wenn es da zum Trikot-Schaltausch kommen sollte, ich habe mir den Termin gleich mal vorgemerkt, ohne dass ich versprechen kann, dass ich wirklich dieses Auswärtsspiel besetzen kann, würde ich noch einen Dresdner Stollen mitbringen für die Adventszeit.
Oh, Niklas. Boah, das ist so schön. Ey, dann kriegst du so die Hose auch noch zum Trikot.
Sehr gut. Welche Nummer hast du abbekommen gerade?
Die 16.
Das ist meine Lieblingsnummer. Hätte ich jetzt fast gesagt. Das wäre jetzt gelogen.
Lieblingsfanfrage, warum die Nummer 16?
Ich bin ganz ehrlich, viel war nicht mehr frei. Und ich hatte ja, wie ihr beide wisst, die größte Zeit meiner Karriere, die 7. Und dann war ich mal ganz ideenreich unterwegs und dachte mir einfach, komm, 6+1 ist 7. Meine Lieblingsnummer und deswegen, ja, kam die dann so zustande.
Okay, gut, nee, stark. Das ist kreativ, siehst du?
Tino? Ja, sehr kreativ, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Niklas, toi, toi, toi für Freitagabend.
Dankeschön, ihr Lieben.
Danke. Ja. Ciao. Tschüss.
Ciao.
So, Tino, ich fand das sehr interessant, mit Niklas zu sprechen. Macht immer Spaß. Das waren heute erfreuliche Themen, kann man so sagen. Vor allem für dich, weil er zum SV Sandhausen gewechselt ist. Aber ich glaube, er beobachtet auch Dynamo Dresden noch sehr, sehr intensiv. Und er hat auch eine interessante Meinung zu vielen Dingen, die sich so im Fußball abspielen.
Ja, ich finde sehr authentisch, sehr ehrlich, ohne viel Schmus drumherum, gerade raus eine Meinung, die sicherlich auch streitbar sein kann. Ich meine, man kann ja auf Dynamo auch kritisch blicken, ohne gegen den Verein etwas zu haben. Von daher, ganz im Gegenteil, er hat ja gesagt, Dresden irgendwie immer noch so eine zweite Heimat. Und trotzdem muss man ja nicht alles gut finden oder alles, ich sag mal, kommentarlos durchwinken. Insofern, ne, echt ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch.
Das ist doch sowieso so eine Sache, die wir mit dem Podcast hier versuchen. Man muss nicht alles, was wir sagen, was du sagst, was ich sage, immer total gut finden. Da muss man auch nicht immer zustimmen. Da kann man auch mal anderer Meinung sein und kann sich auch eine eigene Meinung bilden und sagt, na, das, was der sagt, das sehe ich anders, aber ich kann mir da auch mal an einer anderen Meinung mich reiben. Aber trotzdem kann man ja diesen Podcast hören, finde ich.
Das sehe ich ganz genauso. Also wir wollen hier niemanden jetzt sozusagen unseren Podcast abspenstig machen. Ganz im Gegenteil.
Ne? Genau. Wie gesagt, und man muss nicht alles immer klasse finden, was wir so erzählen. Das ist sicherlich unsere Sichtweise, aber es muss jetzt nicht die allgemeine Sichtweise oder die Sichtweise jeden Hörers sein.
Das ist ja das Schöne am Fußball, dass es die eine Wahrheit ja auch wirklich gar nicht gibt. Also in den allerseltensten Fällen. Und das haben wir heute wieder gemerkt. Ich meine, zum Pokalgegner Chemnitz kann man so und so denken. Man kann selbst über die Länderspielreise von Claudio Kammerknecht gespaltener Meinung sein. Lohnt sich der Aufwand? Lohnt er sich nicht? Es wäre nicht 1860 am Samstag wichtiger? Und was ist, wenn der jetzt ausfällt? Also auch das muss man nicht toll finden. Aber das ist das Schöne und das finde ich das Schöne auch an Dynamo. Es gibt so viele Themen und es gibt eben auch viele Meinungen.
Ja, aber glaubst du, Claudio Kammerknecht wird mit so vielen Strahlen im Gesicht wieder kommen, nicht nur wegen des Spiels und des Weiterkommens, sondern wegen der Erlebnisse, wenn er so auf seinen Social-Media-Kanälen mal geschaut hat, da hat er so ein Kind getragen, das wurde ihm gereicht, das sind doch tolle Momente, das sind unschlagbare Momente, die du da in diesen 10 Tagen mitgenommen hast, für dich selbst mitgenommen hast.
Ich glaube, im Kopf und im Herzen wird er motivierter denn je sein. Ich meine, das ist nie sein Thema bisher gewesen. Die Frage ist, wie sein Körper reagiert. Und da hat natürlich Thomas Stamm recht. Wenn der Claudio dann am Donnerstagnachmittag im Trainingszentrum aufschlägt, wird es ihm, glaube ich, auch noch ganz gut gehen. Und da wird er frischen Mutes ans Werk gehen wollen. Und die Frage ist dann, wie es Freitag, Samstag aussieht, wenn die Belastung der letzten Tage, inklusive eben auch Flug und Zeitumstellung, wenn das im Körper wirkt. Und dann muss man halt mal gucken. Aber ich denke auch, einem Einsatz am Samstag in München sollte nichts im Wege stehen, wenn er das Spiel heute unverletzt überstanden hat. Und keine Ahnung, was es für Jubelrituale in Sri Lanka gibt, ob da heute Abend noch irgendwie getanzt wird oder sowas. Aber da ist der Claudio, glaube ich, auch Profi genug, nur ein kleines Tänzchen zu machen.
Davon gehe ich ganz fest aus.
Werbung.
Wir sagen nochmal Danke an unseren Exklusivpartner Radeberger und mit Radeberger könnt ihr Tickets gewinnen für Heimspiele der Sportgemeinschaft Dynamo, exklusive VIP-Panoramaplätze im Rudolf-Habich-Stadion, zum Beispiel für den Ostklassiker gegen Hansa Rostock, mit eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschall, frisch gezapften Radeberger und vielem mehr. Wo gibt's das Ganze? Auf radeberger.de. Ich wünsche ein sportliches und gesundes Wochenende. Wo ist denn der Tino Meyer am Wochenende? Bist du beim Biathlon-Wettkampf hier in Dresden? Bist du beim Handball? Bist du in München oder machst du eigene sportliche Aktivitäten?
Das ist eine gute Frage. Erstmal will ich richtig gesund werden wieder. Von daher nehme ich deine Gesundheitswünsche für die Woche und das Wochenende erstmal heute dankbarer denn je oder offener denn je entgegen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich tendiere ein bisschen dazu, zum Handball zu gehen. Vielleicht mal gucken, ob das klappt zeitlich. Und ansonsten, wenn ich denn wieder gesund bin, wovon ich jetzt fest ausgehe, wird er am Wochenende, glaube ich, auch mal wieder ein langer Lauf fällig werden.
Sehr gut. Übertreib's nicht gleich am Anfang.
Nee.
Damit wir uns nächste Woche wieder hören.
Ja, und nächste Woche werten wir dann natürlich das Spiel in München aus und schauen auch auf Rostock voraus. Das wird ja dann das nächste große, spannende Spiel.
Der Ostklassiker. Tino, bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.